Für mich war klar gewesen, dass nochmal so eine Reise wie wir fahren nach Asien, Südamerika oder Nordamerika, wo auch immer, schauen uns verschiedene Länder an und verschiedene Sehenswürdigkeiten und Tempel und dann schaust du dir noch einen Tempel an und dann schaust du dir noch einen Geysir an, was man sich also anschauen kann. Das war irgendwie für den Moment oder für die Situation, in der ich mich befinde, nicht so das Richtige.
Als ich Freunden davon das erste Mal erzählt habe, dann war es immer eigentlich tatsächlich, der Tenor war, geile Sache, coole Idee, könnte ich irgendwie nicht. Ich könnte jetzt nicht kündigen, ohne was Neues zu haben.
Moin. Mein Name ist Oliver Ratz und willkommen bei Losmachen, dem Podcast, der dich dazu inspiriert, mehr rauszukommen, um ein aktiveres Leben zu führen. Hier spreche ich mit mutigen Menschen, die aus ihrem Hamsterrad ausgebrochen sind, um ihren Leidenschaften zu folgen und trotzdem oder gerade deswegen erfolgreich und selbstbestimmt in ihrem Leben stehen.
Es wird ja nicht so sein, dass ich dieses Pfefferspray die ganze Zeit am Gürtel trage.
Also sieht auf jeden Fall geil aus.
Im Zweifel habe ich dieses Pfefferspray im Rucksack.
Doch, immer im Anschlag.
Wenn es darauf ankäme, dann habe ich dieses Pfefferspray auf jeden Fall nicht griffbereit.
Immer. So, das waren gerade Julian und Sandro, wir uns darüber unterhalten, welche Sicherheitsvorkehrungen man benötigt, wenn man den Jakobsweg entlang geht. Tränengas, naja. Mehr Details dazu. Was wirklich spannend bei den beiden ist, dass sie beide ihren Job gekündigt haben und gerade nicht wissen, wo und wie es weitergeht. Und anstatt jetzt einen neuen Job zu suchen, haben sie sich gesagt, gehen sie erstmal 2 Monate lang den Jakobsweg entlang hiken, um da zu schauen, welche Inspiration sie kommen und wie sie ihre Themen aufarbeiten, die sie sowieso schon im Kopf haben, um sich auch einfach mal eine Auszeit zu nehmen, die Leine loszulassen und ja einfach mal loszumachen, mal gucken, was dann auf sie zukommt. Das Besondere bei den beiden ist, dass sie jetzt nicht einfach mal ein Jahr gearbeitet haben und einfach ihren Job kündigen. Sie standen beide sehr erfolgreich im Leben und sind jetzt gerade in so einem Moment der Neuausrichtung, sind beide so Ende 20 und ja, in einer einfach spannenden Phase in ihrem Leben. Und in diesem Podcast reden wir darüber, wie ihre Erwartungshaltung ist an den Trip, wie sie da rangegangen sind, warum es ausgerechnet der Jakobsweg geworden ist und wie es danach weitergeht. Und das ist nämlich das Spannende. Dieses Gespräch hat jetzt stattgefunden, bevor sie in ihre Reise gestartet sind. Es wird später nochmal einen weiteren Podcast geben, direkt im Anschluss, nachdem sie zurückgekommen sind, in dem sie über ihre frischen Erfahrungen reden werden. Und der Plan ist, ein Jahr später noch mit ihnen zu sprechen, um zu gucken, was hat diese Reise eigentlich gebracht, wo sind sie gelandet, welche Wünsche sind in Erfüllung gegangen und was bringt es überhaupt, so eine Auszeit zu nehmen. Genug von meiner Seite, jetzt geht's los mit dem Podcast mit Julian und Sandro. Viel Spaß dabei.
Schön, dass ihr da seid, Jungs.
Ja, vielen Dank.
Cheers.
Nachdem ja der Großteil der Zuschauer nur zuhören wird, macht es vielleicht Sinn, dass ihr einmal ganz kurz was zu euch erzählt, euer Name und was ihr bis vor kurzem jetzt gerade gemacht habt.
Gern. Dann fange ich einfach mal an. Genau, ich bin Julian, ich bin 27 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Nähe von Köln, bin vor ja mittlerweile aber fast 8 Jahren nach Hamburg gezogen und arbeite hier seit jeher als Key Account Manager in der Werbebranche, neuerdings aber auch in der IT-Entwicklungsbranche. Genau, so viel vielleicht ganz kurz.
Ja. Alles klar, ich bin Sandro, 28, bin vor 5 Jahren nach Hamburg gekommen, habe mal vor knapp 9 Jahren mal Sportmanagement studiert und bin dann über Umwege und verschiedenste Städte nach Hamburg gekommen und habe die letzten 3 Jahre bei dem glorreichen FC St. Pauli arbeiten dürfen und habe eigentlich am Freitag meinen regulären letzten Arbeitstag, aber ich habe schon Resturlaub, von daher bin ich ziemlich frei gerade.
Das führt uns ja eigentlich schon direkt dazu, warum ich euch hier eingeladen habe. Und zwar habt ihr beide einfach gekündigt und wisst eigentlich nicht, wohin es danach weitergehen soll. Um den weiteren Weg zu finden, geht jetzt erstmal 2 Monate lang den Jakobsweg entlang und erhofft dann quasi so auf die Erleuchtung, überspitzt gesagt. An der Stelle schon mal einmal eine schlechte Nachricht. Und zwar, eigentlich wollte ich ja mit euch mithiken, 2 Wochen lang, aber das werde ich leider nicht hinbekommen. Ich habe, ja, wie schon erzählt, mehrere Hochzeiten, inklusive meiner eigenen Hochzeit, die jetzt da kommt. Von daher werdet ihr selber ein bisschen Filmmaterial sammeln, weil der Clou dieses Podcasts ist ja auch, dass wir jetzt einmal sprechen. Eine Woche, bevor ihr eure große Reise antretet, wird ja 2 Monate einen Jakobsweg entlanglaufen, einen speziellen Jakobsweg, aber dazu könnt ihr gleich nochmal erzählen. Und dann wollen wir eigentlich direkt, nachdem ihr zurückkommt, nochmal sprechen und dann ein Jahr danach nochmal, um zu gucken, okay gut, wo hat das jetzt eigentlich hingeführt, wo steht ihr und hat das überhaupt was gebracht?
Aber genau, wenn wir denn zurückkommen.
wenn ihr den Weg zurückfindet. Genau, aber erzählt doch einfach mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen oder wie ist es dazu gekommen, dass ihr beide jetzt ohne Job da steht und 2 Monate lang den Jakobsweg entlang hiked?
Also Tipp für alle Zuhörer, wie man ohne Job dasteht, kündigen. Ja, schade, dass du nicht mitkommst, dass du
definitiv
zu uns stößt, aber...
Also kaufen uns ja selber noch eine Drohne unterwegs.
Das ist alles, ich kann euch ein paar Tipps noch geben.
Das ist alles unnötige Last, die wir nicht tragen wollen.
Sehr gut.
Also Julian und ich, wir kennen uns jetzt schon seit 5 Jahren ungefähr. Also wir haben damals zusammen in derselben Agentur gearbeitet und ich war dann nur 1,5 Jahre ungefähr. Aber wir haben uns gut verstanden und dann irgendwie haben wir den Kontakt nicht abreißen lassen und spielen jetzt auch seit ein paar Jahren zusammen Fußball und da ist halt eine gute Freundschaft draus geworden. Und irgendwie haben wir gemerkt, immer wieder in Gesprächen, dass wir vielleicht in unserem Job jetzt gar nicht mal so zufrieden sind, wie man sich das vorgestellt hat, mal als man mal anfing oder mal nach Hamburg gekommen ist, mit den großen Träumen, die man hat, mit dem Studium mal gestartet ist. Bei mir war es immer so, dass ich mein Studium begonnen habe und dachte so, du willst mal irgendwann bei einem professionellen Fußballverein arbeiten. Und dann ist man auf diesem Weg und dann erreicht man dieses Ziel. Und irgendwann, wenn man so auf der Zielgeraden ist oder dieses Ziel erreicht hat, dann stellt man sich die Frage, okay, und was kommt eigentlich jetzt? Und die Frage stelle ich mir eigentlich schon jetzt ein paar Jahre und wir hatten öfter Gespräche darüber und so hat sich das eigentlich gefestigt, dass wir gesagt haben, okay, eigentlich könnten wir uns das vorstellen, nochmal zusammenzureisen.
Ja.
Und dann haben wir uns das mit unserer Kündigung so abgepasst, dass wir auch beide wirklich zusammen unterwegs sind.
Ja, musste ich 2 Monate, glaube ich, warten oder schieben. Ich habe, also vielleicht dazu nochmal ganz kurz mein Background, wie ich dazu kam. Ich habe eigentlich schon mit Antritt meines jetzigen Jobs, den ich jetzt 2,5 Jahre mache, das Ganze von Tag 1 an in Frage gestellt. So, und war aber da sehr glücklich eigentlich, habe mich da auch sehr gut entwickeln können, habe aber immer wieder, und da muss ich auch sagen, in einem sehr, sehr guten, ehrlichen Dialog mit meinem Chef, darüber gesprochen, dass ich nicht weiß, ob mich das inhaltlich so ausfüllt, wie ich das eigentlich für mich mir wünsche. Und bei mir war es dann so ganz konkret im letzten Jahr, dass ich tatsächlich aus einem Urlaub wiedergekommen bin und gesagt habe, nee, so bis hierhin und nicht weiter. Und dann habe ich einen sehr guten Dialog zu meiner Geschäftsführung gehabt, mit denen auch ganz offen über meine Idee gesprochen, eben einfach mal rauszugehen, alle Laien abzuschneiden, denn auch da wurde natürlich über ein Sabbatical gesprochen und hier willst du nicht wieder da anfangen, hast du Sicherheiten. Dann habe ich gesagt, nee, genau das will ich ja eben nicht, sondern ich will einfach ohne Hundeleine los und gucken, was dann passiert. Und genau, dann habe ich ja eigentlich vorgehabt, im November oder Oktober schon zu kündigen. Ja, und dann kam es irgendwie zu diesem Dialog, dass Sandro in einer ähnlichen Situation steckte und gesagt hat, irgendwie habe ich da auch Bock drauf. Und ja, dann haben wir das abgepasst und letztendlich gesagt, komm, wir machen das beide im Januar fertig, machen einen Schlussstrich dran und dann ziehen wir im Mai los.
Aber ihr habt jetzt quasi bis jetzt zum Schluss ja eigentlich noch gearbeitet, oder?
Genau,
jetzt schon,
also ich selber, arbeite immer noch.
Du arbeitest gerade noch,
okay. Ja, genau. Komm gerade aus dem Büro und muss auch morgen wieder dahin.
Wieder zu dir. Ja, ich habe Reisevorbereitung zu erledigen. Das ist auch ein bisschen besser geplant als du, glaube ich. Also bei mir war es so konkret, warum ich habe die letzten Jahre, wie das wahrscheinlich viele machen, ihren Urlaub so zusammenstottern, damit sie nochmal 3 Wochen in Folge oder am Stück reisen gehen können. Und ich hatte immer das Gefühl, die erste Woche hängst du noch bei der Arbeit, in der zweiten Woche ist es so, okay, du bist genau in der Mitte, du bist angekommen und in der dritten Woche hast du schon das Gefühl, oh, ich fliege in 5 Tagen wieder zurück. Und diese genau diese Woche in der Mitte, diese schönen Tage, die sind halt zu kurz, die sind mir ein bisschen zu kurz gewesen. Und ich habe das nach dem Studium mal gemacht, da war ich knapp 2 Monate in Indien. Und da habe ich gemerkt, auch ohne Plan, ohne zu wissen, mit einem Budget. Und dann habe ich gesagt, solange wie das Budget reicht, bin ich unterwegs. Und wenn das Budget alle ist, dann fliege ich halt wieder nach Hause.
Das war 2 Wochen später.
Nee, ich bin 2 Wochen gereist und die restlichen 6 Wochen war ich an einem Ort. Ich habe so eine Rikscha gefahren. Ich habe mich da bewährt. Sprechen Sie heute noch vorne. Mumbai, kannst du ja mal fragen, ob Sie einen Rothaarigen gefunden haben. Ja, und das hat mir gezeigt, Julian hat auf jeden Fall recht, du musst ein bisschen auf mich warten, weil ich dann schon da, das arbeitet natürlich in einem, also alles, ja, dieses ganze Sicherheitsgefüge, da spricht man mit Eltern, mit Freunden und viele sind einfach auch, das ist halt der Weg, den man geht, oftmals macht sein Studium, macht seinen ersten Job, kommt über ein Trainee rein, macht dann mal einen Junior, in welcher Branche man auch immer ist und dann hat man halt einen festen Arbeitsplatz und dann sind die Leute eigentlich denken so, okay, der hat es jetzt geschafft und dann auf einmal kündigt er auf einmal, weil er unzufrieden ist.
Zumal du ja eigentlich genauso wie ich in einer ganz hervorragenden Situation bist, ne? Also man hat eben diesen Junior-Teil hinter sich gelassen, ist eigentlich in einer super Situation und auf dem Weg irgendwie auch eine ganz gute Karriere hinzulegen. Und dann ist man eben in dieser Situation, wo Leute sagen, ja, sag mal, wieso denn das?
Aber man soll ja dann gehen, wenn es am schönsten ist. Oder eigentlich, wenn es ja gut läuft.
Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass ich dich da total gut nachvollziehen oder gut verstehen kann, weil mich ähnliche Reaktionen getroffen haben, dass man sagt, okay, aber das ist doch eigentlich gerade genau der falsche Moment. Und dem könnte ich auch immer nur antworten, nee, es ist eigentlich genau der richtige Moment.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor, der sich bei mir dann irgendwann eingestellt hat, ist der Faktor mutig sein. Sich einfach auch das zu trauen, sich das selber auch. Also wie muss man es denn beweisen? Also ich glaube, in erster Linie sich selbst und den Mut für sich selber aufzubringen, zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Ich kündige, ohne zu wissen. Anfangs dachte ich auch noch, ich suche mir mal einen neuen Job und habe dann so in dem Bewerbungsschreibenprozess gemerkt, dass ich überhaupt nicht weiß, worauf ich mich bewerben will und was ich eigentlich machen will, weil ich mal ein bisschen Abstand brauche. Abstand von der Stadt Hamburg, Abstand von meinem sozialen Umfeld hier, auch ein bisschen Abstand von der Familie, Abstand vom Job auch mal, um das nochmal zu reflektieren. Ist das die Branche? Ist das der Bereich, in dem ich arbeiten will? Das kann ich mir vorstellen, die zukünftigen Jahre von Montag bis Freitag 40 Stunden im Büro zu sitzen oder sogar noch mehr? Ist das, was ich will? Oder habe ich eher das Gefühl, was ich am Wochenende mache oder was ich in meiner Freizeit mache oder was ich in meinem Urlaub mache, das erfüllt mich viel mehr? Und wie kriege ich da die Kombination inzwischen, ja, am Ende des Tages irgendwie Geld zu verdienen, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten und auch mir diese Auszeiten zu nehmen? Und trotzdem glücklich zu sein in dem, oder die Erfüllung ein Stück weit zu finden in dem Job, den ich tagtäglich vollziehe. Und das ist eine ganz schöne Aufgabe. Also eine schöne Aufgabe ist eine große Aufgabe und eine schöne Aufgabe.
Aber geht ihr dann jetzt auch schon mit konkreten Fragen da rein? Oder jetzt erstmal, okay, 3 Wochen an nichts denken, 4 Wochen, 5 Wochen und dann habt ihr eine Liste gemacht mit Dingen, die ihr angehen wollt, oder ist das jetzt wirklich erstmal gar nichts und da mal gucken, was auf euch zukommt?
Also so ein paar Fragen hat man natürlich schon in seinem Koffer, ohne dass ich die jetzt für mich runtergeschrieben hätte. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich so ein paar Themen, die ich für mich beantworten will und wo ich merke, dass ich die auch wirklich für mich beantworten muss, aber dass ich das auch mit einem gewissen Abstand tun muss. Und aber ohne dass ich das jetzt konkret formulieren könnte, sind das mehr Gedanken oder Bedürfnisse, die in einem schwelen, auf die man irgendwie Fragen oder Antworten finden will. Und das erhoffe ich mir davon schon. So einfach, indem ich ganz viel Zeit habe nachzudenken, oder einfach ohne Ende laufen werden, ohne Ende in eigenen Gedanken unterwegs sein werden. Und dann aber auch zum Beispiel abends, stelle ich mir das so vor, dann auch die Muße hat, mal ein paar Sachen zu Papier zu bringen oder ein paar Gedanken zu Papier zu bringen, die...
Wenn ihr noch Kraft habt, die Beine werden kaputt sein, die Hände
genau.
Sollten noch Kraft haben.
Also von daher, ich trage auf jeden Fall ein paar Sachen mit mir in dieses Abenteuer mit rein. Aber ich glaube, ich habe nicht die Illusion, dass ich jetzt da die Weisheit finden werde. Das sicherlich nicht. Aber es geht mir auch einfach darum, mich mal mit mir selber auseinanderzusetzen, auf ein paar Themen, ein paar Punkte zu finden, ohne dass ich jetzt mir davon erhoffe, danach wissen zu können, ob ich Feuerwehrmann werde oder ob ich, ja, nee, das nicht. Aber ja, mit sich selbst auseinandersetzen.
Ich finde es ja, ich weiß für mich, dass ich mir zwischendurch tatsächlich sowas aufschreibe, wo, wenn Sachen in mir drin arbeiten, so wie du es gerade beschrieben hast, dann ist es dann wieder aus dem Kopf raus so, und dann erstmal ruhen lässt, kommt man. Und meistens ganz gut, wenn man dann vielleicht nach 1 Monat, 2 Monaten das Blatt Papier nochmal rausnimmt, dann nochmal draufschaut und dann merkt, ah ja, stimmt, okay, gut, da ist irgendwas passiert in meinem Kopf. Und da kann man es wieder ein bisschen runterdampfen oder konkretisieren.
Also bei mir war das so, dass ich letztes Jahr in Kolumbien war, 3 Wochen, und die letzten 5 Tage nach einer schönen Wanderung im Urwald 7 Tage lang am Strand lag und mir mal richtig Freizeit gegönnt habe und dann ein Buch gelesen habe von John Strelicki, The Big Five for Life. Und dann da habe ich mir meine Big Five mal runtergeschrieben. Also das Konzept ist jetzt zu lang, um das jetzt zu erklären, aber er sagt eigentlich kurz gesagt, diese 5 Sachen, die auf dem Zettel stehen, zahlen die auf das ein, was du gerade machst. Also das, was du gerade tust, zahlt das irgendwie auf deine 5 Ziele im Leben ein. Und ich habe mir die runtergeschrieben und ehrlicherweise zahlen relativ wenig Sachen auf diese 5 Sachen ein. Also genau eine Sache. Und das ist das Reisen. So. Oder das jetzt, also okay, das mache ich halt, okay, aber alle anderen Sachen nicht. Und nach dieser Reise in Kolumbien habe ich angefangen, mehr Zeit im Wald zu verbringen. Ich bewirtschafte den Wald von meinem Opa in Brandenburg. Und da war ich relativ, also habe viel Zeit verbracht, da immer an den Wochenenden, fahre Freitag von Hamburg dahin, bin 2 Tage im Wald und mache da vor mich hin, restauriere das und Fichtenwald. Und ich spüre immer wieder, dass das mir wahnsinnige Erfüllung gibt. Also eine wahnsinnige Ruhe, eine wahnsinnige Kraft, eine Ausgeglichenheit. Und das ist zum Beispiel eine Frage, die ich mir stelle. Gucken wir mal, ob ich die beantworte, ob sie das festigt. Inwieweit das vielleicht etwas wäre, was man in Zukunft auch mal beruflich anstreben könnte, weiß ich noch nicht. So, ich glaube, das wird sich auf dem Weg auch zeigen, mit welchen Themen beschäftigt man sich. Mhm. Also das, womit man sich heute oder so tagtäglich beschäftigt, dann hat man ganz viel sein Telefon am Mann, da ist man bei Social-Media-Kanälen am Abchecken und man hört sich Podcasts an und man schaut die Serien an und man ist dann, fährt dann da zum Fußball und was, man hört sich Konzerte an und Musik und trifft sich mit Freunden und macht ganz, ganz viele Sachen. Und ich stelle mir die Frage, auf diesem Weg, glaube ich, wird man automatisch Sachen reduzieren, muss man ja auch, wenn man nicht so viel am Mann hat. Aber womit beschäftigt man sich dann tagtäglich? Ist es eine Ex-Freundin, mit der man vor 10 Jahren mal zusammen war? Ist es bei mir der Wald, der Gedanke mich nicht loslässt und wo ich dann irgendwann auf die Idee komme, ich muss Forstwirtschaft studieren und im Jahr sitzen wir hier und ich studiere Forstwirtschaft, keine Ahnung. Mhm. Und dieses Reduzieren, weil man nun mal nicht viel hat auf diesem Weg, da bin ich wirklich sehr gespannt darauf, wo die Gedanken so hingehen. Das ist so einer der Kerngründe, auch warum ich die Idee, die übrigens von Julian kam, diesen Weg da zu laufen, sehr spannend finde, ja.
Worauf freut ihr euch denn am meisten? Also jetzt hast du natürlich schon mal so gesagt, einfach klare Gedanken bekommen, aber gibt es irgendwas, wo ihr voll Bock drauf habt oder was ihr kaum erwarten könnt, jetzt in der Vorbereitung, was irgendwie so
dass jetzt es losgeht? Das ist es bei mir auf jeden Fall. Wir haben derbe viel geplant bis zu dem Tag der Ankunft in Bordeaux tatsächlich, ja, wobei wir noch kein Hostel haben, aber
ja, okay, genau.
Also,
wir sind dran,
genau. Wir sind dran. Ich habe derbe viel Equipment gekauft ich freue mich einfach tierisch darauf, dass es jetzt losgeht. Und ich freue mich tatsächlich auch vor allen Dingen darauf, dass wir nichts geplant haben ab Tag 1. Und dass dann einfach dann follow the flow. Also dann passiert das, was passieren muss. Und dann beschäftigt man sich mit den Themen, mit denen man sich da beschäftigen muss. Ohne dass wir das jetzt vorhersehen könnten. Da habe ich richtig Bock drauf, muss ich sagen. Dass jetzt einfach losgeht und dass man losläuft, dass man High Five und jetzt die ersten 15 Kilometer.
Ja. Und das Schöne ist, der Weg ist ja so ein Stück weit vorgegeben. Ja. Also es ist ja nicht spontan, dass wir eine Backpacking-Tour durch Asien machen, sondern der Weg ist nun mal so ein Stück weit das Ziel, so abgedroschen, wie es klingt, aber wir haben ja ein Ziel, was wir verfolgen. Und was dann zwischendurch passiert, das kann passieren, aber ich glaube immer wieder unsere Motivation, jeden Morgen aufzustehen, nach gestern 20 Kilometer, heute wieder 20 Kilometer und einen Abend davor vielleicht ein, zwei Vino zu viel, wird es sein, die volle Distanz zu laufen. Also mein erklärtes Ziel.
Also das ist das Ziel im Endeffekt, oder? Also viel mehr Ziele und loslassen und Kopf frei bekommen.
Absolut. Ich muss aber auch dazu sagen, dass das Ziel, was ja fast alle Pilger auf diesem Weg haben, nämlich in Santiago de Compostela anzukommen, das reizt mich gar nicht so sehr. Also ich glaube, das wird irgendwann kommen. Wieder
vorher.
Genau, aber wenn ich darüber nachdenke, und das tue ich natürlich jetzt momentan relativ viel, dann ist das eigentlich ausgeschriebene Ziel dieses Wegs für mich gar kein Ziel. Oder das ist noch überhaupt nicht reizvoll, da anzukommen, sondern ich habe richtig Bock, loszulaufen, wochenlang durch die nordspanische Natur zu laufen. Und dann wird sich sicherlich irgendwann der Moment einstellen, wenn man dann die ersten Strapazen hinter sich hat und sagt, geil, jetzt ist es auch irgendwie schön absehbar, dass ich da ankomme. Und dann ist das Ziel. Aber darüber habe ich erstaunlich wenig nachgedacht. Also anfangs dachte ich, okay, ja, irgendwie da arbeitet man drauf hin und gedanklich will man da irgendwann mal ankommen und das von sich behaupten, aber das ist bei mir gar nicht. Nee.
Jetzt haben wir ja schon viel gehört zum Hintergrund und so grob die Reise, aber jetzt erzähl doch mal ganz konkret, wo fliegt ihr hin, wo lauft ihr entlang, weil es ist ja nicht der normale Jakobsweg, wie ich verstanden habe, den ihr entlang lauft, sondern eher an der Küste entlang. Wie genau sieht denn die Reise da aus und wo übernachtet ihr?
Also dazu kann man vielleicht einmal einleitend sagen, es gibt gar nicht den Jakobsweg. Das denken immer ganz viele, das habe ich jetzt auch im Vorhinein oft gemerkt, aber es gibt ganz viele, ich glaube mehrere hundert, und es gibt aber einen berühmten, und der ist vor allem durch Harpe Kerkeling berühmt geworden, und das ist der sogenannte Camino Francés, und der führt durch Zentralfrankreich und dann Zentralspanien, und der wird oft bezeichnet als der Jakobsweg. Wir haben uns jetzt für den Weg entschieden, das ist der zweitpopulärste, und das ist der Camino del Norte oder im deutschen Küstenweg, und der führt von San Sebastian oder von der französisch-spanischen Grenze aus eigentlich nonstop an der Atlantikküste entlang bis kurz vor Santiago de Compostela und da führt man dann noch einmal oder geht man noch einmal ins Landesinnere rein. Aber eigentlich läuft man die gesamte spanische Nordatlantikküste entlang. Genau, so.
Das sind knapp 950 Kilometer, ne?
Richtig. Und dann geht man von Santiago, wo laut Papier das Ende des Wegs erreicht ist, geht man dann nochmal gut 100 Kilometer an die Westküste Spaniens, also nördlich von Portugal. Und da ist es dann wohl Brauch, die Schuhe oder den Rucksack nochmal ins Wasser zu werfen, nochmal reinigen. Und dann hat man ganz offiziell diesen Weg vollendlich bestritten.
Das bringt bestimmt auch sehr viel, dass man ihn kurz mal ins Wasser reicht.
Kannst du vorher das Equipment aus dem Rucksack rausnehmen?
Definitiv. Ich glaube auch nicht, dass ich meine Schuhe da reinwerfe. Genau, aber das wird dann wohl noch das letzte Stück, wenn es dazu kommt, ja. Genau. Und dann sind es in etwa 1000 Kilometer.
Achso, die 100 nochmal von Santiago nochmal weiter zum...
Genau, genau. Das sind in etwa 1000 Kilometer. Und das Besondere an dem Weg ist, dass der sehr anspruchsvoll ist. Also er gilt als der anspruchsvollste Weg, was das Terrain und das Streckenprofil anbelangt. Denn gleich zu Beginn zum Beispiel laufen wir noch durch Ausläufer der Pyrenäen. Also wir machen sehr viele Höhenmeter auch auf dem Weg. Was dazu führt, dass vergleichsweise wenige Leute diesen Weg gehen, was wiederum zu dem positiven Nebeneffekt führt, dass zumindest hoffen wir das, glaube ich, beide, es nicht so derbe voll ist.
So, nachdem ihr in letzter Zeit extrem viel trainiert habt, bestimmt dafür.
Ja, also sowas von, also so fit war ich letztes Jahr zur Bundeswehrzeit, also wirklich so viel marschiert die letzten Wochen.
Ja. Ihr war doch auch die Truppe, die Marathon gelaufen ist, mehr oder weniger ohne Vorbereitung, oder? Oder war das nur Lutz?
Nee, das habe ich mit Lutz zusammen gemacht, ja. Das war auch schön, ja. Aber es hat mir gezeigt, dass es funktionieren kann.
Ja, das stimmt. Aber eure Wanderstiefel habt ihr inzwischen eingelaufen?
Einmal.
Oh Gott.
16 Kilometer haben die auf dem Buckel.
Zweimal, meiner 28 Kilometer auf dem Buckel. Ja. Und die Socken auch.
Ja. Ja, ich habe meine noch nicht imprägniert, noch nicht gefettet, noch gar nichts. Das kommt alles.
Ist ja auch kein Ratgeber-Podcast hier. Nee. Wirklich.
Also, es wird ja spannend,
sich ja keiner da draußen dran halten.
Wenn wir uns in zwei Monaten nochmal sprechen, dann werden wir die wirklichen Learnings dann raus.
Richtig. Glaub. Und die werden sicherlich dazu gehören.
Ja, das wollen wir auch mitnehmen.
Weil es jeder gesagt hat.
Ja. Ich glaube, eine gewisse Grundfitness sollte man schon mitbringen.
Gerade bei dem Weg.
Ich glaube, die haben wir auch. So. Ja. Das ist gegeben. Wandern, spannend wird es halt, wenn du jeden Tag so 20, 25 Kilometer läufst und dann noch Höhenmeter machst, wie reagiert dein Körper darauf? Ich glaube, da kann man sich nicht drauf vorbereiten so richtig. Da sollte man auf jeden Fall nicht an den Wanderschuhen sparen und nicht an den Socken. Also Equipment ist schon wirklich wichtig, also eine vernünftige Regenjacke, dass du einen Poncho bei hast, dass du einen Überzug von Rucksack hast, eine vernünftige Hose.
Alles extrem leicht. Also weniger ist hier wirklich mehr.
Ja, also 8 bis 10 Kilo mehr wird es auch nicht im Rucksack. Ja. Du kannst dein Equipment noch mittragen und dann.
Was genau ist Equipment?
Also eigentlich lässt sich das so in drei Kategorien einteilen. Das sind zum einen natürlich Klamotten und davon tatsächlich extrem wenig. Also wirklich sehr, sehr wenig. Und das
wie viel
auch,
ist das denn genau?
Also bei
drei
mir,
Unterhosen?
Bei mir, ich bin jetzt schon so weit, dass ich mich dazu entschlossen habe, eine Hybridhose aus Badehose und Wanderhose einzupacken. Also es ist eigentlich eine Sporthose, die ich aber auch als Badehose umfunktionieren kann. Dann wird es eine Jeans geben, wenn man abends mal irgendwie rausgeht. Wir laufen natürlich ein paar Städte. Dann werden es wohl zwei T-Shirts werden, zwei Boxershorts, ein Fleecepulli und eine Jacke. So, das war's. Also mehr nicht und zwei, drei Paar Socken. Und dann gibt es neben den Wanderschuhen noch ein paar Sneakers und ein paar Flipflops. Aber alles, was nicht viel wiegt. Genau, dann ist das zweite Paket, ist so dieses ganze, ich sag mal, was du so brauchst für die Unterkünfte, für die Reise an sich. Das ist dann sowas wie ein Poncho, das ist irgendwie ein sehr dünner Schlafsack, das ist
Mikrofaserhandtücher.
Richtig, Mikrofaserhandtuch, Sonnencreme.
Fühlt sich zwar komisch an, aber ja, funktionieren sehr gut.
Absolut, genau. Also der ganze Teil. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich tatsächlich auch noch ein bisschen in Kamera, Festplatten, also so ein bisschen digitales Equipment investiert habe, um das tatsächlich auch hier und da nochmal irgendwie begleiten zu können. Genau, das sind so eigentlich die drei Teile, so woraus sich das zusammensetzt. Aber ich habe jetzt vor zwei Tagen mal Probe gepackt und es war deutlich leichter als gedacht. Und das hat mich sehr positiv gestimmt.
Also ist noch Platz für die Drohne.
Ja, die geht auf jeden Fall noch rein. Oder? Ist es bei dir anders? Das sind die Grundsachen, oder?
Ja, also absolut. Also ich habe mich von meinen Büchern auch verabschiedet. Ja. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich habe richtig Lust, schöne Bücher zu lesen, die ich mir seit Jahren auf meine Liste schreibe. Aber
Kindle könnte man wahrscheinlich, aber ich glaube, jeden Tag läuft.
Das
ist bei Techniksachen dabei?
Das werde ich mir auch noch besorgen. Das steht noch auf der Liste. Ja. Also das ist, glaube ich, schön, wenn man abends dann mal ankommt in der Herberge. Also das Konzept ist ja so, dass wir haben so einen Stempelpass sozusagen besorgt und wir haben in San Sebastian unseren ersten Stempel bekommen. Und dann werden wir 20 Kilometer laufen, sage ich mal, die erste Tour. Und dort in diesem Ort, wo wir ankommen, haben wir die Möglichkeit, in die Jakobsweg-Herberge einzutreten. Aber nur, wenn wir den Stempel haben von der Stadt davor oder von dem Ort davor.
Ja.
Weil die sind auch subventioniert von der ganzen Organisation des Jakobswegs, so nenne ich sie jetzt mal.
Von der Kirche auch.
Ja. Von der Kirche auch, genau. Dann zahlst du so 10 bis 15 Euro die Nacht. Und dann hast du dann vielleicht noch ein Menü mit drin und kannst dann da übernachten. Private Herbergen sind dann gleich vielleicht viel teurer und kosten 25 bis 30 Euro. Und da, glaube ich, ist es schön, abends mal zur Ruhe zu kommen, schöner Sonnenuntergang oder auch mal ein bisschen zu lesen, ein bisschen was zu schreiben. Ich glaube, das wird sich dann auch entwickeln. Das wiegt im Zweifel auch nichts und im Zweifel, wir sind immer noch in Europa. Kannst du es auch wieder wegschicken. Also,
ja.
Muss ich überlegen, was habe ich denn noch so bei?
Pfefferspray habe ich noch.
Was? Ich habe ein Messer dabei, ich habe ein Messer geschärft.
Ich habe auch ein Messer dabei.
Ich habe gestern richtig geil beim Messer geschärft. Das ist richtig gut.
Mein Vater hat mir zu Weihnachten Pfefferspray geschenkt.
Das ist so unnötig.
Ja, ich weiß.
Wo hat er denn Angst, Alter?
Keine Ahnung.
Wenn die Bären kommen.
Wilde Tiere, ja, keine Ahnung.
Ja. Also wie gesagt, wenn die Bären kommen, Julian hat sein Pfefferspray bei.
Richtig.
Ich hole meine Machete raus.
Aber ich habe mich damit schon beschäftigt. Es wird ja nicht so sein, dass ich dieses Pfefferspray die ganze Zeit am Gürtel trage. Also
sieht auf jeden Fall geil aus.
Im Zweifel habe ich dieses Pfefferspray im Rucksack.
Doch, immer im Anschlag.
Wenn es darauf ankäme, dann habe ich dieses Pfefferspray auf jeden Fall nicht griffbereit.
Immer im Anschlag.
Gibt es denn irgendwelche Gefahren tatsächlich? Also
nur menschliche Gefahren
gibt es. Ja, ich glaube
auch. Ich weiß es auch nicht, aber dass man mal fallen würde, weiß ich auch nicht.
Nein,
also,
nein,
wenn dann, ich meine, ihr habt ja auch nicht viel dabei.
Nee.
Und die stinkigen Klamotten will man da auch nicht klauen. Nee.
Ja, what comes around goes around, glaube ich. So, wenn uns jemand sieht, ich hatte eine schöne Situation, als ich mal in Myanmar war, in der Hauptstadt. Da bin ich so durch die Straßen gelaufen und war in so einer dunklen Gasse irgendwie unterwegs. Straßenständen was zu essen gekauft, dann kommt mir so ein kleiner Neuseeländer entgegen, so 1,50 Meter groß mit so einem riesigen Sombrero, der hat richtig gute Laune. Wir haben uns unterhalten und er meinte so, ich fahre jetzt in den Norden. Und im Norden war zu der Zeit, 2015 war das, war so ein bisschen bürgerkriegsähnliche Zustände in Myanmar. Und dann meinte ich so, ist es denn so clever, dass man da jetzt hinfährt? Also ich habe gehört, man soll da nicht hinfahren. Und er meinte dann zu mir, was wollen die denn von mir? Guck mich mal an. Ich bin 70. Ich habe fast die ganze Welt gesehen. Was wollen die von mir? So, ne? Und dann er meinte so, what comes around goes around. Also wenn du da mit einem Lächeln hingehst und sagst, Dude, ich habe halt wirklich nichts bei. Ihr könnt nichts von mir verlangen. Und ich wohne übrigens in Kambodscha. Also ist nichts zu holen. Und so sehe ich das auch. Ich würde mich sehr arg wundern, wenn uns irgendwas passiert auf dem Weg.
Davon gehe ich auch nicht aus, ne?
Nee. Aber gut.
Ich habe das bei dabei. Irgendwo in meinem Rucksack, wo ich es auf jeden Fall in dem
ich
Moment
Messer, nicht... Ich habe mein Messer dabei.
Ja, gut.
Aber nur ein normales Messer, kein Taschenmesser.
Ich habe so ein richtiges...
Küchenmesser.
So eine Machete.
So ein richtiges Kampfmesser habe ich bei, was du so ausklappst, so mit zwei Händen, mit so einem kleinen Motor und eine Kurbel dran.
Kettensäge.
Genau, Kettensäge. Ich werde das mit dem Wald nicht mehr los.
Oder eine kleine Axt.
Julia, kannst du ein bisschen Benzin noch mitfahren? Was brauchen wir denn noch?
Die 20 Kilo bekommt er schon noch.
Ja, ich denke auch.
Und genau, also bezahlen kann man da aber dann mit Kreditkarte, EC-Karte oder ist schon, dass wir Bargeld da mitnehmen, wenn das am Arsch der Heide ist?
Ich würde mal ganz stark davon ausgehen, dass man das nicht kann.
Ja.
Also ich denke mal tatsächlich, dass man ja.
Also ein bisschen Bargeld.
Ja, wenn man ein bisschen Bargeld dabei haben muss. Ja. Aber das sind genau die Punkte, auf die ich total Bock habe, mich da zu beschäftigen oder mit denen ich Bock habe, mich auseinanderzusetzen, wenn wir da sind. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir haben uns beide einen Reiseführer über diesen Weg gekauft. Es gibt original einen Reiseführer für diesen Weg. Und ich habe diesen Reiseführer bis zur ersten Etappe gelesen.
Weil ich da Bock schwierig habe. Wird und die Komplikationen.
Nee, aber ich habe gelesen, ja. Ganze Vorgeplänkel, worauf man achten soll, was man packen soll und so weiter und so fort. Und als ich dann angefangen habe, die erste Etappe zu lesen, dann gibt's dann immer ein Profil, wo läuft man her und so weiter, wo kann man abends einkehren, habe ich gemerkt, nee, damit will ich mich jetzt noch überhaupt nicht beschäftigen, sondern ich will das eigentlich genau dann tun, wenn ich da bin. Und deshalb habe ich diesen Reiseführer, habe ich 20 Seiten gelesen und den Rest noch nicht. Deshalb weiß ich nicht, ob man damit EC-Karte oder Kreditkarte bezahlen kann, aber Ich gehe mal nicht davon aus.
Wir sind für alle Fälle gewappnet.
Ja.
Und wenn, droht er immer mit der Machete und dann
so, das ist clever. Ja.
Sandro, ich muss mal ganz kurz sagen, du hast eine total krasse Radiostimme. Ich bin sehr beeindruckt. Also Julian, bei dir klingt das auch gut, aber als ob du das schon seit Jahren machen würdest.
Mach ich nebenbei in Brandenburg.
Immer noch im Schulradio.
Radio Brandenburg. Hier, guten Morgen, meine Freunde.
So ein Walz-Radiosender.
in der Pfarrung nur ich.
Das war schade. Kann man sich gut anhören. Warum Jakobsweg? Also gibt ja viele andere Möglichkeiten, auf der Welt rumzureisen.
Dann hole ich mal ein ganz klein bisschen weiter aus. Als ich mich dazu entschlossen habe zu kündigen, war für mich klar, dass ich keinen Job direkt im Anschluss haben möchte, weil ich das vor meinem jetzigen Job auch schon mal getan habe. Da war ich 3 Monate in Südostasien alleine unterwegs. Und als diese Entscheidung gefallen ist, dass ich kündige, habe ich mich oft abends mit dem Gedanken rumgetrieben, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dieser gewonnenen Freizeit? Weil klar war, ich mache irgendwas in der Zwischenzeit, aber ich wusste noch nicht genau was. Und dann habe ich irgendwie für mich rumüberlegt, was wären irgendwie Länder, Regionen, die ich gerne bereisen würde. Credo war eigentlich auch, dass ich das alleine tue oder irgendwie in einer, also jetzt nicht mit meiner Freundin losziehe oder mit Freunden in Urlaub, also sondern eher alleine. Und dann habe ich tatsächlich so ein bisschen in meinen Bucketlist-Themen rumgesucht. Und eine davon war, dass ich Lust habe auf ein körperliches, längeres Abenteuer. Und Thema Abenteuer stand bei mir eigentlich an vorderster Front oder an oberster Stelle. Und dann habe ich mich inspirieren lassen, habe gelesen, ein paar Dokumentationen geguckt über alles Mögliche. Und dann bin ich irgendwann auf den Gedanken gekommen, ja, Jakobsweg, das fandst du eigentlich schon immer cool, wenn man da, also ich habe tatsächlich schon mehrere Bücher darüber gelesen und auch diesen Film von Habe Kerkeling gesehen und irgendwie fand ich das immer vom Grundgedanken und Konzept inspirierend und irgendwie spannend. Und dann habe ich recherchiert, dann habe ich viel mit Sandro drüber gesprochen, der dann irgendwann gesagt hat, ey, ich habe da auch Bock drauf, in so eine Richtung zu gehen. Und dann haben wir in einem Dialog festgestellt, oder wir haben uns da, glaube ich, gegenseitig irgendwelche Blogs geschickt, wo über die verschiedenen Wege geschrieben wird. Und dann haben wir an irgendeinem Abend WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht, wo dann ziemlich schnell klar wurde, ja, also das machen wir und wir machen diesen Nordweg, weil der klingt am spannendsten, der klingt noch nicht so komplett überlaufen, der klingt noch nicht nach Massagestudio in jedem Dorf, wie ich jetzt gelesen habe, sondern der klingt noch nach richtig Abenteuer. Und so kam das eigentlich zustande, also dass ich bei mir überlegt habe, okay, was will ich machen? Dann irgendwie Bock auf so ein körperliches Abenteuer hatte und dann haben wir gesprochen und du hast gesagt, geile Idee. Und dann haben wir überlegt, okay, was machen wir da genau? Ja, und dann sind wir irgendwie auf diesen Nordweg gekommen und dann war es schnell klar, dass es der werden soll.
Ja, ich glaube, die Initialzündung zum Jakobsweg kam von dir. Mhm. Das ist schon so gewesen. Für mich war klar gewesen, dass nochmal so eine Reise wie wir fahren nach Asien oder wir fliegen nach Asien oder in Südamerika oder Nordamerika, wo auch immer, und ziehen verschiedene Länder, schauen uns verschiedene Länder an und verschiedene Sehenswürdigkeiten und Tempel und dann schaust du dir noch einen Tempel an und dann schaust du dir noch einen Kaiser an, was man sich also anschauen kann. Das war irgendwie für den Moment oder für die Situation, in der ich mich befinde und ich glaube, wo Jürgen sich befindet, nicht so das Richtige. Deswegen meine ich vorhin, mein Ziel ist es auf jeden Fall, diesen Weg abzulaufen. Also ich stecke mir gerne Ziele und erreiche diese Ziele dann auch. Was zwischendurch passiert, welche Umwege man gehen muss, welche Herausforderungen man hat, welche Probleme auch, wie man sie lösen kann, das wird sich dann zeigen. Und so kamen wir irgendwie, haben wir darüber gesprochen und dann kamen wir darauf und dann war klar, wir laufen beide gerne. Ich habe Bock, wirklich mal alles mein Hab und Gut, was ich brauche, in meinen Rucksack zu packen und loszulaufen. So,
ja.
So kam das eigentlich.
Ja. Ja, und dann war das ziemlich schnell klar. Also dann wurde da auch gar nicht mehr dran gerüttelt. Also,
nee. Ich kenne auch gar nicht so viel, also ich finde, wie du es gerade sagst, wenn man jetzt irgendwie Asien oder Lateinamerika oder sonst wo unterwegs ist, dann ist es ja schon, also so von einem Backpacker zum nächsten und man ist trotzdem nur sehr in der Zivilisation.
Ja.
Und dass man in Europa sowas machen kann und dass es wirklich so eine Art vorgegebenen Weg gibt, aber ansonsten auf dem Weg ist nichts geplant. Also das finde ich auf jeden Fall schon auch super spannend und gerade dann das auch komplett in 2 Monate zu machen.
Ja.
Diesen meditativen Zustand einmal zu bekommen und das ist halt wirklich da jetzt auch keine echten Highlights zu sehen gibt, sondern man einfach losläuft und das auf sich zukommen lässt, finde ich auch sehr, sehr spannend.
Also wir reden jetzt immer von 2 Monaten. Ne? Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es vielleicht auch ein bisschen länger geht. Also ich habe halt mein Budget. Klar, jeder, der eine Reise plant, muss im Vorwege so ein paar Sachen klären und auch im Vorwege Monate vorher und vielleicht auch schon mal ein Jahr vorher planen. Also ich habe halt relativ früh angefangen zu sparen einfach. Ich habe es aber nicht Tausende von Euro auf dem Konto, sondern so, wie ich glaube, das ist auch Low Budget irgendwie dann auch. Damit komme ich zurecht. Aber man hat auch keine großen Ausgaben, weil welchen Luxus haben wir uns gönnen, außer wenn wir in San Sebastian ankommen, dann müssen wir ehrlich sein, ich bin gespannt, was in San Sebastian passiert.
Wie lange wir da auch bleiben werden.
Wie lange?
Einen Monat in San Sebastian.
Soll ein schöner Strand sein, habe ich gehört.
Man soll da gut surfen können, ja.
Und Bilbao wird auch, glaube ich, nochmal eine schöne Stadt. Und genau, man muss im Vorwege halt sicherlich so ein paar Sachen schon mal für sich organisieren und festigen. Und dann, glaube ich, ist das angenehm auch, dass es wirklich, man braucht ja nichts. Also, es ist ein Weg für jedermann so. Man muss nicht unbedingt diesen anspruchsvollen Weg gehen, wie wir ihn jetzt gehen wollen, aber die Möglichkeit steht halt jedem im Raum. Und ich habe relativ wenig von Europa gesehen, muss ich sagen. Ja. Und ich finde es einfach die Möglichkeit, dass die besteht von der Organisation, die schon Jahrhunderte, Jahre alt ist, diese Tradition auch. Früher, ich habe ein bisschen mehr Seiten gelesen als Julian, früher war sicher, der Jakobsweg war auch für Spanier, die im Gefängnis waren, war das eine Strafe, die mussten mehrere hundert Kilometer barfuß diesen Weg laufen. Zu einem gewissen Punkt mussten sie wieder ankommen. Als Bestrafung war das früher auch mal gesehen. Hat natürlich auch ein christlich-katholisch
schließt sich nicht aus.
Im religiösen Hintergrund. So. aber es ist eine ganz, ganz lange Tradition von diesem Jakobsweg. Und das ist so, keep it simple. Ich finde es schön, dass es so einfach gehalten ist, um es zu machen. Es sind fast keine Hürden für niemanden. Das ist eigentlich eine Hürde da. Kannst im Zweifel mit dem Auto nach San Sebastian fahren, wenn jemand Flugangst hat. Geht wohl auch.
Und ich finde auch tatsächlich, dass das absolut Reizvollste daran ist, dass es so simpel ist. Also so ohne alles. Denn auch, wie für Sandro stand für mich eigentlich auch fest, nee, so ein Backpacking-Trip, der soll es jetzt irgendwie nicht werden. Denn ich weiß es noch von meinem letzten Mal, so richtig zur Ruhe kommt man nicht. So, dann hoppst du da von der einen Stadt oder von der einen Insel zur nächsten, machst hier Party, machst da Party, guckst dir das an. Aber so wirklich mal in einen meditativen oder ja, einfach so
Runterfahrmodus.
Genau. Ja. In den kommst du nicht. Genau, keine Orga. Genau, das ist das. Und so, wir werden jeden Morgen wissen, ja, scheiße, schnell die Schuhe und lauf los und wir gucken, wo wir ankommen, ohne dass man sich da jetzt irgendwie groß um ja Reise kümmern muss.
Ich bin auch gespannt, ob wir den ganzen Weg zusammenlaufen.
Sicher nicht.
Bin ich auch mal gespannt. Ja.
Auf gar keinen Fall, Alter.
Wer glaubt ihr, ist schneller? Also läuft schneller. Also meistens ja so, dass jeder hatte so einen eigenen Wanderrhythmus.
Wir können ein Spiel draus machen.
Ja.
Wir können, du ziehst von 3 runter und dann sagen wir beide den Namen.
Ja, okay.
Bei 1 sollen wir den Namen
sagen? Ja.
Okay, sag
mal. 3, 2, 1.
Ich, Julian.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube, ich bin schon wirklich ein zäher Schuh. Also ich glaube, es ist nicht die Geschwindigkeit, sondern ich glaube, es ist vor allen Dingen
die Kondition oder wer am Abend
mehr getrunken hat. Wobei wir die beide haben. Also ich glaube,
da tun wir nicht viel. Der Sprinter.
Nee, überhaupt nicht. Ich bin überhaupt kein Sprinter. Ich gehe das hier alles ein bisschen taktischer an. In 2 Monaten werden wir hier wieder sitzen und dann werden wir sagen, Alter, Samuel hat mich krass überrascht.
Ja, der fährt sicherlich so eine fiese Taktik wie am Anfang total anziehen und direkt Mürbe laufen. Und,
Nee, also ich weiß nicht, kann, ist schwer zu sagen. Ich glaube, die Jünger sind ein zäher Typ, aber ich laufe halt auch gerne und auch viel. Ich meine aber, man würde sicherlich auch Zeiten haben, wo man einfach mal ein bisschen sagt, ey, lass mal 2. Tage jeder sein eigenes Ding machen und wir treffen uns in irgendeinem Ort oder in irgendeinem Ziel. Das hat ja auch was Schönes, mal so ein bisschen Abstand, dann sieht man sich mal wieder, hat man sich mal wieder was zu erzählen. Wie sich das auf dem Weg entwickelt, mit was für Leuten man ins Gespräch kommt, bin ich auch gespannt drauf.
Absolut.
Ein paar interessante Menschen wird man da wohl kennenlernen.
Ich habe tatsächlich auch jetzt schon häufiger gehört, dass auch viele Paare diesen Weg gehen. Und dass dann so Common Sense ist, dass man morgens zusammen losläuft, dann ist ganz wichtig, dass jeder sein Tempo läuft und zwar wirklich auf den Schritt genau sein Tempo läuft und dass man sich dann abends halt wieder trifft in der Unterkunft. Und ja, es gibt viele Konzepte. Ich glaube, wir werden beide uns genau darauf einlassen.
Ja, ist doch super, wenn du schon ein bisschen früher da bist, dann kannst du den Vino schon mal ein bisschen atmen lassen.
Ja, das würde dazu führen, dass ich dann sage, tja Sandro, sorry, aber das war das letzte Bett in der Unterkunft. Du darfst jetzt nochmal 10 Kilometer weiterlaufen. Ja,
oder ist es wieder Kuscheln angesagt? Julian, wieso sind eigentlich andere Betten frei? Nee, die sind nicht frei. Du musst mir,
die sind alle belegt. Die kommen
noch
später.
Die kommen noch später. Okay. Aber so zum Thema Beziehung und Partner, was sagen eure Partner dazu, dass ihr jetzt erstmal da weg seid, sofern ihr bei den Freundinnen habt? Also
ich bin komplett frei. Ich bin mein eigener, ja. Also
das war auch eine Vorbereitung mit der Wein.
Ich musste das nur mit mir ausmachen. Ja.
Ich nicht, aber meine Freundin unterstützt mich dazu 100% drin und das ist echt cool und ja, da bin ich sehr dankbar für, dass ich diese Freiheiten zu 100% habe, dass sie mir da den Rücken frei hält. Ich muss mich nicht um meine Wohnung kümmern, ich werde die nicht untervermieten oder so, sondern das ist ja alles hier geregelt und sie supportet mich da, vielleicht kommt sie mich mal irgendwann besuchen oder uns, ja. Das ist von daher echt
was,
schön.
Was? Besuch war nicht abgesprochen.
Nee, aber vielleicht im Anschluss. Also, ja, genau. Nee, sie ist da cool mit. Ja, aber fühlt sich mittlerweile schon komisch an. Wenn man sagt, okay, in 5 Tagen geht's los und dann ist erstmal offenes Ende. Aber wie Sandro vorhin ja auch schon mal angedeutet hat, man ist nicht aus der Welt. Das ist das Schöne. Man ist halt nicht auf einem anderen Kontinent, sondern man ist Luftstrecke einfach nicht weit weg. So, das ist ganz cool. Es gibt einem eine gewisse Ruhe und Sicherheit auch in der Hinsicht, dass wenn irgendwas ist mit der Familie oder mit der Freundin oder mit der Wohnung, dann kann man das immer noch irgendwie echt schnell klären. Ja.
Ihr hattet es ja vorhin schon mal so ganz kurz angesprochen, religiöser Pfad. Gibt es bei euch da auch irgendwas Spirituelles, so was mit dabei ist, was euch damit antreibt? Oder ist es eigentlich wirklich nur Natur, Hike und raus? Oder ja, gibt es etwas, woran ihr glaubt oder was ihr da mitnehmt oder was du so aufgegriffen hast, als du darüber gelesen hast?
Ich habe kein religiöses Motiv. Ich habe auch kein spirituelles Motiv. Ich habe eher in mir schlummert so ein bisschen so eine Suche nach Antworten auf so ein paar Fragen, so Fragen des Lebens. Und ich habe hier noch einen zweiten Buch, eine Buchempfehlung, und zwar von Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken. Und er beschreibt in so einem, in der ersten Kapitel beschreibt er, dass er für sich selber über jahrelange Studien mit seinem Kompagnon, mit dem er viel zusammengearbeitet hat, entdeckt hat, dass er am besten nachdenken kann, wenn er einfach spaziert. Also er hat die besten Gedankengänge und die besten Ströme, wenn er einfach in einem ruhigen Tempo spaziert. Der Puls ist ein bisschen hoch, die Sachen ziehen an dir vorbei. Da kann man auf gute Gedanken gehen. Und ich habe mal drüber nachgedacht und wenn man mal spazieren geht, dann kommt man einfach auf, man hat super Gespräche beim Spazierengehen und man kommt einfach auf gute Gedanken. Und
Steve Jobs muss das ja, glaube ich, auch. Dann muss ja auch die meisten Meetings immer in Spaziergängen abgehalten haben.
Ja, okay. Und das sind so ein paar Fragen, die ich mir einfach so beantworten will. Ich habe es vorhin kurz gesagt, mit dem Wald oder so in dieses im Büro sein, so 5 Tage die Woche. Ist das, was ich will? Oder habe ich eher das Gefühl, dass ich eher aufs Land ziehen will? Ich bin jetzt seit 5 Jahren in Hamburg und genieße das auch, die Qualität, die so eine Stadt, so eine Großstadt wie Hamburg mit sich bringt. Aber ist es das, was ich fürs Leben so mir vorstellen kann? Das weiß ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, mein Anspruch ist nicht, dass der Weg mir die Frage beantwortet. Ich glaube, da wird man enttäuscht. Ich glaube aber, jede Reise hat mit mir irgendwas bewirkt. Und ich glaube, jetzt mal 2 Monate, also ich habe es vorhin erzählt, in Indien war ich 2014 mal 2 Monate und da zehre ich heute noch von den Erfahrungen, von den Menschen, von den Erkenntnissen über mich selber, so welche Erfahrungen ich für mich selber gesammelt habe, und da zehre ich heute noch von und davon erlebe ich heute noch, und ich glaube, das wird jetzt in dieser Reise genau dasselbe sein, und das wird sich im Nachgang zeigen. Also wenn wir das Format so beibehalten und wenn wir in 2 oder 3 Monaten nochmal sprechen und dann in einem Jahr nochmal sprechen, ich glaube, da wird bei Julian genauso wie bei mir irgendwas passiert sein, was wir jetzt noch gar nicht so richtig absehen können.
Ja. Also, sehe ich zu 100% genauso. Und sind bei mir eigentlich auch ähnliche Motive, wobei ich schon sagen muss, dass ich mehr gespannt bin, was für ein Mut da auch auf dieser Strecke sein wird. Denn auch gerade in der Stadt, wo man dann am Ende ankommt, wo dann alle diesen Weg beschritten haben, und in diese Kathedrale gehen, da muss wohl schon eine sehr besondere Atmosphäre herrschen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass so eine gewisse Spiritualität da Einzug erhält und dass man da mit vielen Leuten ins Gespräch kommt, die das vielleicht auch anders sehen als wir beide, die es mehr so als Challenge oder sehen, sondern die das tatsächlich aus christlichen oder glaubensbedingten Gründen tun. Und mit solchen Leuten ins Gespräch zu kommen, darüber zu sprechen, da habe ich schon Bock drauf. So auf die ganze Atmosphäre und so, da freue ich mich schon total drauf. Aber es ist jetzt kein erstrangiger Beweggrund, auch nicht für mich, nee. Das nicht.
Selbst wenn es das ist, wenn man ein Gespräch führt mit jemandem, der das aus religiösen Gründen macht und man nächstes Mal wieder in der Kirche ist, zu Weihnachten oder zu Ostern oder bei der Beerdigung, wann auch immer, und man denkt vielleicht an diese Person, mit welchen, aus welchen Gründen, aus welchen Motiven heraus dieser Mensch eben diesen Weg gelaufen ist, und das holt dann das ganze Leben, hat man immer so ein Flashback und denkt leer daran. Selbst wenn es so ist, dann hat es schon einen Effekt, von dem man lange was hat.
Sehe ich zu 100% so.
Absolut, kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Hey, muss ja auch toll sein, also was ich so gehört habe, welche Leute man da kennenlernt, und man geht ja immer wieder so einen Teil zusammen, dann wieder ist getrennt, die einen gehen schneller, die anderen gehen langsamer, aber darüber muss man ja auch, also mit fremden Menschen, dass man die ja kennenlernt und irgendwie auch so eine sehr intensive, intime Zeit da miteinander erlebt, ohne dass man zu nah zusammen ist, aber ja, irgendwie ganz gute Distanz und trotzdem Nähe zu neuen Menschen hat, die man nicht kennt oder die man eben auf der Reise dann kennenlernt.
Und alle im Ziel vereint, so, oder im Anspruch vereint.
Ja, das ist in der Strandbar in Thailand sicherlich was anderes. Da gibt es unterschiedliche Motive.
Da war auch schön rauszufinden. Ja.
Dann, ich habe so eine kleine Rubrik, das kurze 3x3, drei Fragen, die drei beeindruckendsten Orte, in denen ihr gewesen seid.
Willst du? Wir machen das abwechselnd. Okay. Platz 1, Grand Canyon. Der hat mich echt geflasht. War ich vorletztes Jahr und habe ich so nicht erwartet, nicht ansatzweise. Und da habe ich auch einen kranken Hike gemacht mit ein paar Kumpels, Rim River Rim, in einem Tag. Und das war so absurd und diese Landschaft war so bombastisch. Ja, sehr beeindruckend.
Ja, bei mir ist Platz 1 Varanasi in Indien, Nordindien, am Fuße des Himalayas. Da sind die Burning Gates. Vor sie, wo die Hindus aus ihrer Reinkarnation herauskommen und da an öffentlichen Plätzen verbrannt werden. Und du siehst es, du riechst es, du fühlst es irgendwie, und das ist eine traumatische, schöne, bisschen perverse, kranke Situation gewesen. Aber die hat mich so gefesselt, dass ich 5 Tage da war. Nicht nur an diesen Burning Gates, aber das werde ich nicht mehr loswerden. Das hat mich sehr, sehr nachhaltig beeindruckt.
Ist das nicht auch der Ort, wo die hier diese Farbparty da machen, die inzwischen so bekannt ist? Oder ist das ganz woanders?
Das machen sie doch in ganz Indien, oder?
Also das ist ganz Indien?
Dieses okay. Holy Festival?
Holy Festival, ja.
Okay. Das machen sie da auch, aber... Nee, an Varanasi ist der Ort, wo der Fließer Ganges durch, und das ist der Ort, wo der Leichnam verbrannt wird auf heiligem Holz. Dann wird ein Priester, schafft das dann auf so ein kleines Bildchen. Dann fahren sie 50 Meter in den Ganges rein, verstreuen die Asche, und du siehst, links sind noch irgendwelche Kühe drin. Rechts sind Kinder, die bahnen. In der Mitte waschen Frauen ihre Klamotten. Das ist einfach sehr viel Impact. So für eine Situation. Sehr viel. Ja. Das ist meine Nummer 1.
Meine Nummer 2 ist der Tamanegara Nationalpark in Malaysia. Das ist der älteste Urwald der Welt. Da habe ich eine 3-Tages-Tour mal durchgemacht. Und das war richtig, richtig, also das war sehr simpel alles. So auch ein kleiner Rucksack, 5 Leuten, 3-Tages-Hike dadurch, Blutegeln an den Waden ohne Ende und aus tatsächlich Baumstämmen getrunken. Das war, also sowas war sehr reinigend und hat einen auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt.
Den ganzen Körper reinigen,
ja? Absolut, absolut, ja. Nee, das war wirklich Wahnsinn. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ich war zur Regenzeit da, was den Beigeschmack hatte, dass man ab mittags, hat der Guide gesagt, Jungs, wir müssen ein bisschen Gas geben, denn in circa 3 Stunden wird's hier richtig anfangen zu regnen. Das haben wir auch eigentlich immer geschafft, bis auf einen Tag. Und da wurde aus dem kleinen Fußlauf, dem wir da gefolgt sind, ein tatsächlich nicht, bestimmt so 15, 20 Zentimeter hoher Bach. Und dann ist man durch den gewartet. Und das war schon sehr beeindruckend. Echt.
Man merkt bei Julian schon so eine Tendenz, krasse Hikes, also der ist schon ganz
gut vorbereitet. Tatsächlich. Ja. Ich drop jetzt auch einen Hike. Ja.
Ich switch nochmal kurz. Scheiß auf.
Ich wäre jetzt wirklich auch bei der Nummer 2 gewesen, war der Tayrona Park in Kolumbien. Da war ich 7 Tage wandern. Ich dachte, du warst auch bei
dir. Da war ich auch, genau.
Ja, und das hat mich sehr, also die erleben halt indigene Völker in dem, im Urwald und du streifst sie so und sie gucken dich halt an. Wie bin ich der erste Tourist gewesen, der durchgelaufen ist, aber die gucken dich halt an und denken so, bist du überhaupt, was machst du hier? Die leben halt hier, die leben halt mitten im Urwald und man kriegt in den 7 Tagen, oder 6 Tage, glaube ich, mal so ein Gefühl dafür, für die Landschaft, wie toll das ist, wie schnell das Wetter umschlagen kann von 30 Grad auf Regen und dann auf einmal ist kein der Weg, auf dem du vorher gelaufen bist, ist auf einmal ein Bach, der dir entgegenkommt. Und das war halt einfach eine sehr, sehr körperliche Herausforderung, weil ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber der letzte Tag war sehr anstrengend für mich.
Auch körperlich reinigend?
Körperlich reinigend, ja, genau so würde ich sagen. Und wenn du weißt, du musst so 14 Kilometer laufen und die einzige Möglichkeit, hier runterzukommen, ist der Mulu, auf dem du auf jeden Fall nicht sitzen willst, dann hat man das aber auch geschafft und dann verbinde ich so ein bisschen so eine innere Stärke, so es durchzuziehen, dann auch, weil diesen Willen zu haben, es durchzuziehen. Und das war ein sehr schöner.
Ja. Man muss auch vielleicht eine Sache dazu sagen, weil man läuft jetzt zu dieser verlorenen Stadt. Die verlorene Stadt an sich ist nicht so wahnsinnig beeindruckend, weil wir waren mit guten Freund von mir und seiner Freundin und meiner Freundin unterwegs und sind an dieser Sudat Pelida angekommen, verlorene Stadt, und die waren so, Leute, ernsthaft? Deswegen sind wir jetzt die ganzen Tage hergeheizt. Und es ist tatsächlich, also fand ich auch einfach der Weg, durch diesen Urwald zu gehen und diese indigenen Völker zu sehen, die wirklich komplett intakt sind. Und da gibt es einige, die spielen natürlich mit dem iPhone schon irgendwelche Spielchen, aber auch wirklich viele, die komplett unabhängig leben und denen es auch scheißegal ist, dass da irgendwelche Touris durchlaufen, weil einfach ignoriert. So.
Ja.
Geil. Dann mache ich, mein dritter Punkt ist die Stadt Jerusalem. Da war ich Anfang diesen Jahres und ich habe noch nie in meinem Leben eine Stadt gesehen, die so wahnsinnig ist, einfach wahnsinnig. Ich habe viel gelesen über die Stadt vorher, hatte, glaube ich, gefährliches Halbwissen in vielerlei Hinsicht, aber als ich dann, also wir haben so eine Ganztagesführung mit ein paar Freunden durch die Stadt gemacht, und als ich dann festgestellt habe, dass tatsächlich so die Ursprünge vom Christentum, vom Judentum, aber genauso auch von den Muslimen auf nicht mal einer Fläche von einem Quadratkilometer begründet sind und man das dann noch erklärt bekommt, dass zum Beispiel die Klagemauer, also der heiligste Ort der Juden, ist eigentlich nichts anderes als der letzte Rest eines Palastes, den andere Religionen zuvor abgerissen haben, um einen eigenen Palast darauf zu bauen. Und jetzt ist es halt nur noch dieses eine Fragment. Und das ist aber für die Juden oder für das Judentum der heiligste Ort der Welt. Und das mal mitzubekommen, wie drei Weltreligionen so eng beieinander leben und was das an Stimmung erzeugt, das war atemberaubend. Also da bin ich wirklich war nur ein Tag da und war nach dem Tag platt. Aber würde jedem sagen, fahrt dahin, guckt euch das an. Das ist unglaublich. Ich unglaublich.
Interessant. Hatte ich auch bisher noch gar nicht so auf dem Zettel.
Ja.
Das war so Ort.
Ich auch nicht.
Und derbe schön. Also das kommt noch dazu. Plus Yad Vashem, dieses Holocaust-Mahnmal oder Museum, ist auch, also in einer ganz anderen Hinsicht, aber auch atemberaubend.
So. Wie ist da die Stimmung gerade? Also wie ist da die Situation?
Die war in ganz Israel eigentlich recht gut. Man muss aber dazu sagen, was ich sehr beklemmend fand, ist, dass zum einen ja in Israel jeder Bürger hat Wehrpflicht. Männer 5 Jahre, glaube ich, Frauen 3 Jahre. Was dazu führt, dass wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B will, und zwar länger von A nach B, also durchs Land reist, dann bedeutet das in Israel immer mit dem Bus zu fahren. Also ein wirkliches Schienennetz gibt's da nicht. Und dann steigst du in diese Fernbusse ein und dann sind eigentlich 80% der Gäste sind junge Soldaten oder Soldatinnen. Und das ist schon eine andere Stimmung, als wenn du hier mit dem Flixbus von A nach B fährst. Also das ist schon speziell. Ja. Plus, wir waren auch einen Tag am Toten Meer. Und dann sind tatsächlich 5 Geschwader, ich glaube, man sagt Geschwader, an Kampfjets in ganz geringer Höhe über uns drüber geknallt. Und auch da weiß man, dass die anders fliegen, als wenn man das jetzt mal in Deutschland sieht und dass die gegebenenfalls scharfe Munition mit sich rumtragen. Was grundsätzlich zu einer tatsächlich hier und da komischen Gefühlslage führt. So, das auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz würde ich behaupten, dass wenn du in Israel selber bist, ist das der sicherste Ort der Welt. Also das Gefühl wird dir zu 100% vermittelt. Es ist, also dieser Flughafen allein ist, glaube ich, nachweislich der sicherste der Welt. Und das Gefühl hat man auch, wenn man angekommen ist und diese Security-Checks mitgemacht hat. Da weiß man, hier kann eigentlich nichts passieren. Tatsächlich. Ja.
Aber kommen wir jetzt zu Nummer 3 oder Nummer 1, je nachdem.
Tschüss.
Also ja, das war zweite Bierchen.
Die Überlänge jeder Podcast. Ja, Olli, deine Intention ist ja auch, die Leute ein bisschen zum Reisen zu bringen und ein bisschen abzuholen, was es auf der Welt noch alles so für schöne Orte gibt. Deswegen,
es muss ja nicht immer weit weg sein.
Nee, aber, wenn sich jemand für Brandenburger Wälder interessiert, dann kann ich mal privat bei mir melden. Da kann ich so einiges zu erzählen. Ich habe einen Karpfen gefangen vor 2 Tagen, 2 Kilo, Top-Ding. Naja, pass auf. Ich bin vor 2015 in Thailand gelandet, in Bangkok, und wollte einen Tag später nach Myanmar. Und zu der Zeit waren in Myanmar Wahlen, die ersten freien demokratischen Wahlen seit 25 Jahren. Es war abzusehen, dass das die Militärdiktatur quasi nicht mehr länger regiert. Sind wir angekommen in Bangkok und ich war mit einem guten Freund unterwegs und waren in einer Bar und dann habe ich mal einen Engländer kennengelernt und die meinten so, ey, kennt ihr jemanden, der in Myanmar war? So, ja, meine Freundin, die ist gerade da. Im Süden war sie. Und hat er mit ihr geschrieben, wie ist die Lage gerade so? Die Lage war nicht gut. Die Lage war so, dass im Süden in den einzelnen Zipfeln die Leute, die gerade die Ausländer zum Flughafen gebracht wurden, die Backpacker, und gesagt haben, verlass mal bitte das Land. Hier gibt es gerade Unruhen. Dann gab es in diese Stadt, in die wir fahren wollten, den Tag darauf, gab es in der Nacht davor Straßenschlachten zwischen der Zivilbevölkerung und dem Militär. Mit Todesopfern so. Also schon irgendwie harter Tobak. Und dann sitzt du da in Bangkok und denkst so, what the fuck, da wollte ich hin. Naja, was man dann halt macht, dann haben wir uns betrunken und den nächsten Tag dann auch nochmal. Und dann sind wir halt direkt, haben wir die Nacht durchgemacht und sind dann in den Flieger gestiegen und sind nach Mandalay geflogen. Und sind in Mandalay angekommen, in einem Hostel, haben uns Fahrräder ausgeliehen und haben einen Tag lang sind mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren. Das war die schönste Fahrradtour, die ich jemals gemacht habe. Weil dadurch, dass das Land jetzt sich jetzt langsam erst öffnet, aber diese Militärdiktatur hat halt dafür gesorgt, dass nicht so viele Leute auch in den Genuss kommen. Die Infrastruktur war nicht gut ausgebaut oder ist immer noch nicht gut ausgebaut, in den Genuss, um dieses Land zu bereisen. Und deswegen waren alle Menschen, die wir getroffen haben, extrem glücklich, dass wir einfach da waren. Also, dass es Menschen gibt, die sich das hier anschauen. Ich habe mit so vielen Kindern, habe so viele Lächeln gesehen von so vielen Menschen. Wir wurden eingeladen auf einen Chai, auf hunderte Chais, glaube ich. Wir saßen da einfach. Du wolltest das Ganze was geben, aber du musstest gar nichts geben, weil du hast ganz viel bekommen. Also einfach nur durch deine Präsenz. Und das war in Mandalay eine Fahrradtour, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und ich habe das immer so verglichen mit, in Bangkok hatte ich das Gefühl, dass ich angesehen werde wie so ein laufender Bankautomat, wo die Leute mich ansehen und denken so, oh, da können wir ein bisschen Geld rausziehen. Und in Myanmar war das, die haben mich angesehen und haben sich einfach gefreut, dass jemand offensichtlich nicht Asiate, sondern so ein Redhead irgendwo aus Europa hier sich dieses Land anschaut und mit dem Fahrrad hier durchfährt und anscheinend keine Berührungsängste hat. So. Und das war eine sehr, sehr beeindruckende und schöne Erfahrung. Ja,
sehr cool. Ich hatte das auch ein bisschen in der Anfangszeit, wo wir in Kolumbien waren. Und eigentlich war ich sonst auch meistens geprägt von Ländern, wo man als Tourist eben so als laufender Geldbeutel gesehen wird und alle dich ankommen und anlabern. Du weißt genau, okay, gut, der will mir jetzt wieder was verkaufen, und wo man die Leute immer einfach nur wegignoriert. Und in Kolumbien war es dann aber teilweise häufig so, dass waren dann auch mit so einem Guide sind durch die Stadt gegangen, ist auch egal, wie die hießen. Und kamen halt immer wieder Leute auf uns zu und ich habe die halt eher auch wegignoriert und da meinte auch die Tourguide so, ja, könnt gerne mit denen quatschen. Im Endeffekt, die sind einfach so froh, dass Touristen, gerade wenn das Land reinkommen, dass sie einfach sich von der besten Seite zeigen wollen und die Leute willkommen heißen wollen und tatsächlich einfach nur mit dir sprechen wollen und einfach nur, dass du dich hier wohlfühlst und dich denen nicht zwangsläufig was verkaufen wollen. Das finde ich manchmal so schwierig, also bei in Krisenländern, das man eigentlich teilweise als Tourist schon so abgebrüht ist und so, ja komm, bleib mir weg, du willst eh nur was von mir haben, dass man...
Eigentlich traurig, ne?
Also, ja, eigentlich traurig, ja,
absolut. Also wirklich sehr, sehr schade, ist ja teilweise so,
also ich will den Vergleich jetzt nicht mit in Deutschland anstellen, aber eigentlich ist es schade, hast du recht, dass man dann eher das Gefühl hat, nee, komm, ich ignoriere den jetzt mal und ich will jetzt eigentlich auch nichts kaufen, weil die Leute einfach nur freundlich sind und einfach nur dich irgendwie willkommen heißen wollen in ihrem Land.
Und man geht mit viel mehr Vorurteilen da rein, als man das eigentlich beabsichtigt, ne? Oder eigentlich, also man sagt sich immer selber, okay, ich reise jetzt in so ein Land, um auch die Leute kennenzulernen oder die Kultur kennenzulernen, und dann erwischt man sich aber doch immer wieder dabei, dass man halt genau das in so Großstädten nämlich tut, nämlich, naja, okay, jetzt habe ich keinen Bock mit dem zu diskutieren oder...
Das wirst du aber in 3 Wochen Urlaub wirst du das auch nicht herausfinden.
Also richtig.
Das findest du heraus, ja. wenn du länger da bist, wenn du auch mehr Zeit hast, wenn du auch ein Gefühl für die Menschen gibst. Also wenn mir jemand erzählt, dass er in ein Land reist, um das Land kennenzulernen und da 3 Wochen Urlaub gemacht hat, dann denke ich so...
War und dann wie, auch irgendwie alle 2 Tage weiterreisen.
Ja, in ein 4-Sterne-Hotel. Da denke ich so, ja, okay, du hast auch was vom Land gesehen, aber...
Das war geschminkt.
Ja, das war gepimpt. War das
ja.
Das war jetzt der erste Part der 3x3 Fragen, nachdem wir zur zweiten Zeit dauert es ein bisschen länger, aber jetzt war es ja alles sehr rosig, sehr schön, jetzt wird es noch ein bisschen ernster, und zwar so innerhalb der letzten 3 Jahre, worüber habt ihr euch am meisten geärgert, über euch selbst oder was ging gewaltig schief oder was hat euch zu einer Krise geführt, einfach mal so, was lief denn eigentlich nicht so geil in den letzten 3 Jahren?
Willst du anfangen?
Ich find's schön, wie, was wir hier für langsam so einen Mechanismus aufgebaut haben, dass du mal anfängst und, und dann ergänze ich dich einfach.
Ist das so?
Ja, hat sich so
entwickelt. Fang du jetzt mal an.
Was ist nicht gut gelaufen, ja? Oder was, wo du denkst, ja, kacke, hätte ich mal anders machen sollen oder so.
Ich glaube, ich hätte die Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, früher treffen sollen. Ja. Ich war ehrlicherweise in dem letzten Jahr meiner Arbeit oder in den letzten 1,5 Jahren, ich weiß nicht, ob das mein Arbeitgeber gehört, aber ist auch mein ehemaliger, jetzt nicht so richtig glücklich in dem, was ich gemacht habe. Und wenn man nicht glücklich ist in dem, was man beruflich macht, dann wird man privat auch sein Glück nicht finden. Also dann wirst du auch die Ausgeglichenheit nicht finden. Dann wirst du auch nicht der sein, der du sein willst. Und deswegen war diese Entscheidung einfach sehr überfällig, mit dem Schritt etwas Neues zu wagen. Gehört aber vielleicht auch dazu, das hat sich die letzten Tage auch bei mir so bestätigt, man muss natürlich auch erstmal ein bisschen Berufserfahrung sammeln, um diesen Schritt auch überhaupt gehen zu können. Weil nach einem halben Jahr Berufserfahrung kannst du nicht sagen, ich kündige jetzt und komme dann irgendwann wieder und bin dann der gemachte Mann. So funktioniert es halt. Aber wenn man ein bisschen den Arbeitsmarkt, muss man halt doch noch im Blick haben. Gerade wenn man vorhat, und das habe ich auf jeden Fall vor, in den nächsten Jahren auch in Deutschland zu leben und zu arbeiten, dann kann man den Markt ja auch ein bisschen überblicken und da weiß man, was man mitbringen sollte. Und da sollte man schon mal ein bisschen Berufserfahrung gesammelt haben. Das steht auf der Haben-Seite, ja. Da kommt vielleicht der Sicherheitsdeutsche wahrscheinlich wieder durch. Andererseits denke ich aber, das war schon ein bisschen überfällig. Also ich konnte, glaube ich, nicht immer der sein, der ich sein wollte, aufgrund meiner eben 40 Stunden, die du machst, plus Wochenende auch nochmal arbeiten. Ist halt einfach sehr viel Zeit. Und das strebe ich an in meinem nächsten Job, in einer Tätigkeit nachzukommen, die ein bisschen sinnstiftender ist, wo ich ein bisschen mehr Erfüllung drin finde.
Kann man fragen, in welcher Hinsicht sinnstiftender?
Die Tätigkeit. Also das kann man sicherlich auch, jede Tätigkeit kann man sicherlich irgendwas rausziehen, wo man sagt, das ist jetzt aber sinnstiftend, aber ich schaue mir die Welt an und lese Nachrichten und denke so, wir haben echt gesellschaftliche Probleme, also wir haben soziale Missstände, wir haben gesundheitliche Probleme, wir haben einen Klimawandel zu bewältigen und das sind alles Themen mit meinem Know-how und ich befinde mich nochmal im Marketing-Projektmanagement-Bereich, kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, bei einem Ökostromanbieter vielleicht auch zu arbeiten. So, das ist dann eher eine sinnstiftende Tätigkeit, am Ende bist du dann auch wieder in deiner Marketing-Projektmanagement-Blase gefangen, okay, aber die, für was du arbeitest, für das Unternehmen oder für die Organisation oder für das Produkt, wird etwas tun oder hoffe ich mal, dass es etwas tut, was gegen diese Missstände dem entgegenwirkt. Und bei mir kommt immer mehr das Thema Natur und Klimawandel, das wird immer präsenter, weil das einfach eine riesen Aufgabe ist, die wir uns als Menschen irgendwie, die wir da vor uns haben und wir sehen sie halt noch nicht. Wir werden uns wundern, was noch passiert, glaube ich, die nächsten Jahrzehnte. Und wenn ich dazu meinen Beitrag leisten kann, dann wäre das für mich eine sinnstiftende Tätigkeit.
Sehr schön. Habe ich auch ein bisschen Gänsehaut.
Ja, absolut. Nee. Eine eine Sache von dreien, die ich in den letzten 3 Jahren irgendwie gerne anders gemacht hätte oder die
im Endeffekt die 3 kommt jetzt hier vor, so in den letzten 3 Jahren, so ein bisschen konkreter. Ach so, okay. So, das kann nur eine Sache sein, einfach wo du denkst, okay. So hängst du mal fest, ja. Oder ist einfach ja. Scheiße gelaufen oder würdest du, wenn du zurückblickst, anders machen?
Was ich anders machen würde, wäre tatsächlich mir mit meiner Freundin ein Auto kaufen, um ihrem Hobby oder ihrer Leidenschaft und ich glaube eigentlich auch verborgen meiner öfters nachzukommen und ähnlich wie du, Olli, ans Wasser zu fahren und am Wochenende mal rauszukommen. So. Meine Freundin hatte vor ein paar Jahren einen Bus, in den ich damals gar nicht investiert habe, weil ich das für mich noch, ich weiß gar nicht richtig gesehen habe oder ich habe irgendwie die Augen davor verschlossen. Und aber eigentlich ab der ersten, zweiten Wochenendreise, damit habe ich für mich festgestellt, ja, das gibt mir sehr, sehr viel. Dazu kommt, dass wir einen Freundeskreis haben, wo da irgendwie relativ viele Leute, unter anderem du ja auch oder auch unser gemeinsamer Freund Lutz, doch relativ oft ans Wasser fahren mit einem eigenen Bus und meine Freundin eigentlich immer sehr darauf gedrängt hat, dass wir uns auch ein Auto kaufen und um zumindest diese Option zu haben. Und ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber ich habe mich bis heute noch nicht dazu durchgerungen, das zu tun. Und wenn ich jetzt einen Punkt ausmachen soll, über den ich mich selber ärgere, über mich selber, dann ist es definitiv der. Ja, ärgere ich mich drüber. Eigentlich spricht nichts dagegen.
Ich kann es auch nur empfehlen.
Ja. Kauf dir doch ein Auto, Mann.
Ja, ich war kurz davor, so ein Kastenwagen.
Aber ich weiß. Ja,
ja und? Ja, hast du einen Kumpel, der ganz gut rauben kann?
Ja, also, das stimmt.
Ja, stimmt.
Also eigentlich die Rahmenbedingungen sind perfekt. Mhm. Aber stattdessen fange ich einen Fußballverein an, wo ich jeden Sonntag Fußball spiele.
Das ist super. Links raus und Julia ist eine Bank.
Ja, das ist so Rahmenbedingungen, die machen das irgendwie nicht besser. Aber ja, ärgere ich mich drüber. Würde ich eigentlich anders machen wollen und mache ich. Definitiv.
Gut, das passt ja dann vielleicht also jetzt zu der Abschlussfrage. Oder wo seht ihr euch selbst in 3 Jahren? Einfach nur, das kann jetzt ein Job sein, das kann auch einfach nur so vom Grundgefühl sein. So, wie sollte sich das anfühlen, wenn ihr euch so grob vorstellt, wo ihr in 3 Jahren sitzt? Das kann auch ein Ort sein.
Ja, also ich muss jetzt anfangen. Ne? Ja. Also ein großes Ziel in meinem Leben ist, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Also das, was ich tue, tagtäglich wirklich selbstbestimmt zu vollziehen. Ob das nachher so ist, dass ich irgendwo in einem Coworking Space irgendwo im Ausland sitze oder in Deutschland oder ob ich von Montag bis Freitag ins Büro fahre, was ich dann doch gemerkt habe, dass dieser Laden mit seiner sinnstiftenden Tätigkeit, wie ich es gerade genannt habe, mir extrem viel gibt oder ob ich jetzt nochmal ein Studium anfange und mich in einem ganz anderen Bereich nochmal stürze, das ist einmal dahingestellt, aber dieses selbstbestimmte Leben, das ist mir manchmal so ein bisschen abhandengekommen, wirklich, dass ich jede Entscheidung, die ich treffe, aus mir heraus, aus dem Herzen heraus treffe. Das ist so das ein erklärtes Ziel irgendwie auch für mich und ich glaube, in 3 Jahren ist, wie alt bin ich dann? Ja, 32, 31. Da ist auch eine gute Zeit dafür. Ich glaube, viele Sachen macht man auch, wenn man jünger ist, dann kommt das, passiert einfach so. Dann studiert man auf einmal, weil ich habe jetzt einen Studienplatz, aber dann macht man das halt. Dann kriegt man irgendwo ein Praktikum und dann zieht man irgendwo hin und kriegt man halt einen Job und dann fängt man den Job an. Ob das wirklich so selbstbestimmt ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber irgendwann kommt man halt auch in so ein Alter mit Anfang 30, dann will ich wirklich mehr auch ein Stück weit sicher sein, dass die Zeit, die ich in der Woche oder die Zeit, die ich verbringe, mit etwas verbringe, was ich wirklich gerne mache. Das ist mir wichtig.
Ein Tipp an der Stelle, den ich auch letztens irgendwo mitbekommen oder gelesen habe, so zum Thema Selbstbestimmtheit, weil ich das sehr schön fand. Und das fängt im Endeffekt bei dir jeden Morgen an. Und zwar damit, wenn du halt, viele haben ja das Handy als Wecker neben dem Bett, wenn man aufwacht und direkt das Handy nimmt und da durchscrollt, bist du schon mal direkt fremdbestimmt, weil du direkt andere Inhalte anguckst. Und krieg's zwar auch nicht immer hin, aber ich finde es tatsächlich eine schöne Idee und Ansatz, dass man wirklich die erste halbe Stunde, wenn man morgens den Tag startet, wirklich kein Handy, keine anderen Nachrichten, erstmal einfach nur bei sich bleibt, dass man das, was man geträumt hat und was in einem irgendwie drinsteckt, dass man sich erstmal damit beschäftigt und dass man damit da drin bleibt und nicht gleich wieder woanders irgendwie rumfliegt. Damit bekommt man auch schon mal mehr selbst das Gefühl, dass man selber das die Hand am Steuerbord hat und sein eigenes Leben steuert und nicht, dass man direkt gleich wieder wegfliegt.
Guter Tipp und fängt übrigens schon abends an. Ich habe mit meiner Freundin, als wir zusammengezogen sind, von einem guten Dreivierteljahr haben wir das Schlafzimmer zum smartphone-freien Bereich erklärt. Und das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Und es führt dazu, also Tablet ist erlaubt, also ein bisschen Fernsehen gucken oder so ist noch in Ordnung, aber halt einfach kein WhatsApp, kein Instagram. Also einfach nicht diese nonstop auf einen einprasselnden Nachrichten, sondern bewussterer Konsum und eben genau das, was du sagst, nicht direkt wieder mit anderen Dingen beschäftigen. Ist super angenehm. Kann ich nur bestätigen.
Ich fand es vor allem interessant mit dem Kontext Fremdbestimmtheit.
Ja.
Also, dass man dann irgendwie nicht in der Kontrolle ist, seines Lebens, fand ich irgendwie ganz schön Insight. Bin ich auch gerade dran, das mehr zu etablieren, aber tut auf jeden Fall auch gut.
Ja. Wo sehe ich mich in 3 Jahren? Ich bin bisher dieser Frage eigentlich immer ganz gut aus dem Weg gegangen. Also auch beruflich habe ich diese Frage gehasst von Vorgesetzten. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Also ich gesagt, nee, keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Aber in 3 Jahren, wo sehe ich mich da heute, wenn ich es mir jetzt ausmalen könnte, dann würde ich sagen, dass ich hoffe, dass ich diesen Weg, den ich eingeschlagen habe, was meinen Umgang mit Arbeit, was meinen Umgang mit Karriere anbelangt, dass ich den beibehalte, dass ich lockerer werde, denn das habe ich in den letzten 3 Jahren geschafft, dass ich über sehr viele Dinge anders heute nachdenke und ich es schön fände, wenn ich das auch weiterhin tun würde. Und ich würde mich genauso wie Sandro darüber freuen, wenn ich einen Job gefunden habe oder Selbstständigkeit für mich gefunden habe, was auch immer, was mich mehr erfüllt. So, wo ich weiß, dass ich morgens ins Büro oder wo auch immer hingehe und mehr was für mich mache als für einen reinen Arbeitgeber. So, das wäre schon schön. Ja.
Wo siehst du dich denn in 3 Jahren?
Das ist tatsächlich auch eine sehr gute Frage. Ich meine, ich bin ja auch gerade dabei, sehr viel zu verändern, jetzt hier mit diesem Podcast, den ich neu gestartet habe und wo ich jetzt als Freelancer gerade sage, so, ich nehme jetzt keine Buchungen an, sondern ich will dieses Ding hier vorantreiben. Ich möchte Leute zusammenbringen, die im Endeffekt ist dieses Thema mehr in der Natur sein ja nur einfach so ein Door-Opener für all die Themen, worüber die wir jetzt gerade sprechen. Weil für mich ist auch so, auch lange Zeit in Agenturumfeld, lange Zeit fremdbestimmt in der Hinsicht, dass man Agentur als Dienstleister arbeitet und meistens im Endeffekt ja nur dafür arbeitet, dass irgendjemand mehr Produkte verkauft und ich mag meine Arbeit im Digitalkontext, im Umfeld und Produkte besser zu machen und mehr Leistungen und ja einfach coole Produkte auf die Straße zu bringen. Aber für mich ist es im Endeffekt auch irgendwann so gewesen, so, okay, gut, was bringt denn das irgendwie wem weiter? Und im Endeffekt ist es einfach nur, damit was Neues auf den Markt kommt und geil verkauft wird, wo ich selber eigentlich versuche, Werbung zu entfliehen, damit ich nicht verlockt werde dazu, Scheiß zu kaufen, den ich nicht will. Und ja, wo ich mich genau in 3 Jahren sehe, ich habe Spaß daran, Sachen zu kreieren, mit Leuten jetzt das noch zusammen vor allem zu machen. Deswegen wollte ich diesen Podcast auch machen, weil sonst Filme schneiden ist halt eigentlich eine wahnsinnig langweilige, öde Arbeit, weil 10-20% der Zeit verbringst du draußen und bist cool unterwegs und echt 80-90% der Zeit verbringst du halt wie am Rechner und schneidest halt das Ding zusammen und musst dir vor allem das Equipment dazu besorgen, dazu guckst du wieder für YouTube-Filme und wie die Schnitttechniken sind und so weiter und so fort. Also das war jetzt für mich so, okay, mit Leuten was zusammen machen, die den gleichen Vibe haben, die mich ja auch inspirieren, wie ihr es jetzt auch gerade hier getan habt und gucken, wo das hinführt. Und ich glaube, da setze ich gerade auch so, bin gerade auf so einem Gleis, wo ich nicht genau weiß, in welche Richtung es geht, aber habe mal so eine Richtung eingelenkt, okay, auch selbstbestimmter, das sind jetzt meine Babys, mein Projekt, das Geld, das ich jetzt in den letzten Jahren mit Freelance verdient habe, habe ich jetzt in Equipment reingesteckt und auch mir einfach mal Zeit zu kaufen, dass ich einfach mal nicht davon abhängig bin, gerade den nächsten Job anzunehmen, sondern einfach mal eine Zeit lang das nicht mache, wo ich mir wirklich jeden Tag immer denke, oh fuck, geht das hoffentlich gut und am Ende will mich keiner buchen und so weiter. Aber ja, das mache ich jetzt gerade. Da brennt es irgendwie, das muss ich jetzt tun, weil wenn ich das jetzt nicht getan habe, dann werde ich das für immer, werde ich mir denken, fuck, hätte ich es mal damals mal getan und dann gucken, wohin mich das führt. Und ich will nicht ausschließen, dass ich wieder irgendwann für ein Unternehmen arbeite und mich fest anstellen lasse, wo ich auch sage, okay, das ist ein Unternehmen, wo ich dahinter stehe, wo ich mich einerseits mit den Skills, die ich inzwischen so gelernt habe, mich einbringen kann, aber wo ich hinter dem Produkt wirklich stehe und sage, okay, cool, das ist etwas, was die Menschen irgendwie weiterbringt und was genau so Themen, die du angesprochen hast, mit unserer Umwelt, dass wir das nicht kaputt machen, dass wir das unterstützen und das ist eigentlich auch das Ziel von diesem Podcast hier, auch einfach Leute wieder näher in die Natur zu bringen, mit der Frage, okay, das kann eine Riesenreise sein oder so ein Trip, wie ihr es macht, so bis hin zu ja mehr mit dem Fahrrad fahren oder so, einfach mehr rauskommen, mehr in Kontakt wieder sein mit dem Universum, mit dem, was da draußen ist. Weil ich glaube, wenn das schon mal passiert, dann löst das in Menschen etwas aus, wo du automatisch dann mehr drüber nachdenkst, wie viel Müll du produzierst oder welchen Stromanbieter du nimmst und so weiter. Und vielleicht noch abschließend, ich würde das alles versuchen, so zu machen, dass es Spaß macht, dass es cool ist, dass es normal im Leben einfach ein Teil des Lebens ist und nicht so mit einem erhobenen Zeigefinger so, ey, du darfst nicht, weil ich merke immer so, das ist total schwer und man hat immer das Gefühl, fuck, ey, ich krieg irgendwie nichts hin und ja klar, ich kaufe jetzt weniger Einkaufstüten, aber am Ende fliegen wir quer durch die Welt und so. Und da vielleicht irgendwie einen Weg zu suchen, einen Weg zu finden.
Wir trampen übrigens nach San Sebastian. Wollte ich ja nochmal kurz
erwähnen. Da gehen wir zu Fuß hin,
ehrlich. Ach so. Ja, stimmt. War mir nicht ganz sicher. Dann soll vielleicht morgen loslaufen. Nee, aber du hast gerade einen Punkt, den möchte ich nochmal aufgreifen, dass du gesagt hast, mutig sein, sich auszuprobieren. Ne? Du kannst nicht ausschließen, dass du mal in 10 Jahren in einer Situation bist, wo du auf einmal 2 Kinder ernährst, wo du noch vielleicht glücklich verheiratet bist, ein Haus hast. Dann ist hier nicht ein mit, ich kündige jetzt mal und pilger mal eine Runde. So, das kann ich schon verstehen. Dann verschieben sich vielleicht wahrscheinlich auch die Prioritäten in deinem Leben. So, aber solange man die Möglichkeit hat, Dinge auszuprobieren, glaube ich, sollte man sie auszuprobieren, weil ich will mir später nicht vorwerfen lassen, also das geht mir persönlich so, dass ich nicht der bin, der dann später sagt, ja, wir wollten ja auch früher mal. Mhm. Also ich habe so einen, muss ich jetzt einfach erzählen, so Ostern ein Gespräch gehabt mit einer Nachbarin meiner Eltern, die zu mir gesagt hat, ja, wir wollten ja auch in Rentenalter, wir wollten so viel machen, aber jetzt haben wir Enkelkinder und der Mann kann auch nicht mehr richtig laufen und so, haben wir alles nicht gemacht. Und genau die Person will ich nicht sein, sondern ich will es gemacht haben.
Und davon erzählen,
ja, genau. Ja.
Und andere Leute inspirieren, die Enkelkinder inspirieren.
Genau, so. Ja.
Und ich finde auch das vielleicht nochmal, also noch ein Gedanken weitergefasst, weil je nachdem, wer das hört, stellt sich ja schon die Frage, geht das eigentlich so einfach? Also, ne, weil da gehört ja schon eine gewisser Mut auch dazu. So, wir sind jetzt beide erstmal einkommensfrei für die nächsten Monate. Das ist schon irgendwie ein schräges Gefühl. So, da ist jetzt erstmal nicht viel mit grünen Zahlen auf dem Konto, was da jetzt eintrudelt. Nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, sagen, dass man mit ziemlich wenig ziemlich viel erreichen kann. Also man muss einfach nur den Mut aufbringen, genau das zu tun und auf sich ein Minimum zu reduzieren, mal für eine gewisse Zeit, und dann funktioniert das auch. Und dann hoffe ich, dass wir beide später sagen können, zu wem auch immer, dass es das genau wert war. Also dass man sagt, okay, ich verzichte jetzt einfach mal auf eine Zeit, ich spare mal ein bisschen was, dann brauchen wir aber auch nicht irrsinnig viel. Aber ich erkaufe mir genau diese Freiheit und ich habe den Mut, das zu tun, auch einfach mal ein paar Monate ohne Einkommen auszukommen. Und das funktioniert. Das funktioniert auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man manchen Leuten auch genau diesen Mut mal beispricht, weil mir ging das so, als ich Freunden davon das erste Mal erzählt habe, dann war es immer eigentlich tatsächlich, der Tenor war, geile Sache, coole Idee, könnte ich irgendwie nicht. Ich könnte jetzt nicht kündigen, ohne was Neues zu haben. Und vielleicht sprechen wir in 3 Monaten anders drüber, aber ich würde mal ganz fest davon, oder ich gehe jetzt ganz fest davon aus, dass man das eben doch kann und dass das eigentlich auch viel mehr Leute können und tun sollten, solange sie das noch können, weil sie eben keine Familie haben, keine kleinen Kinder, kein Kredit, den man vielleicht eines Tages abbezahlen muss für ein Haus. Das mag alles sein, aber bis man zu dem Punkt kommt, würde ich jedem raten, genau das einfach zu tun. Nämlich, ja, mach mal einen Schlussstrich und lass dich mal darauf ein, weil in Deutschland fallen wir nun mal sehr weich. Also das ist ja einfach so. Nur die wenigsten legen es mal darauf an und Ich glaube, dass wir in 3 Monaten, wenn wir das nächste Mal sprechen, sagen können, dass das funktioniert und dass das für jeden funktioniert.
Absolut. Also die Reduktion und sich mal da einfach viel weniger zu haben, man braucht ja auch so wenig. Also ich hatte es mal, dass ich mich von meiner Freundin mal getrennt habe und die hatte schon ein Kind und also war nicht mein Kind, sondern ihr Kind, und ich wollte jetzt nicht einfach auf der Straße stehen lassen, aber ich wusste, ich konnte nicht mit der zusammenwohnen, und was zur Folge hatte, dass ich im Endeffekt 6 Monate ohne Haus über dem Kopf gelebt habe und einfach nur aus der Reisetasche bei Freunden übernachtet habe, und wenn ich Glück hatte, sind die Freunde 2 Wochen in Urlaub gefahren, dann hatte ich eine 2 Wochen Wohnung für mich, aber das hat dazu geführt, und ich habe währenddessen weitergearbeitet, aber ich habe im Endeffekt ein halbes Jahr lang in Hamburg aus einer Reisetasche gelebt und hat mir aber total gut getan, weil ich gesehen habe, okay, gut, es geht auch mit so wenig. Und ja, ich habe die Freunde, die mir ein Dach über den Kopf schenken, wenn es notwendig ist. Aber mit wie wenig man klarkommt. Und das hat auch dazu geführt, dass ich mich total fokussiert habe, wieder so, okay, was ist mir wirklich wichtig? Und dann fing das mit dem Kiten an. Und dann habe ich im Endeffekt, als ich dann wieder eine Wohnung hatte, die fast jedes Wochenende über Airbnb vermietet, damit ich mir meine Kite-Reisen leisten konnte, weil ich genau wusste, ich brauche sonst nicht. Ich wollte auch in der Wohnung so wenig wie möglich haben, weil ich wusste, ey, das ist alles nur Ballast, das bindet dich wieder und es tut extrem gut, weniger zu haben. Und vor allem, man gibt so viel Geld mit so viel Quatsch aus, den man nicht braucht. Finde ich auch ganz interessant. Gary Vaynerchuk, dieser Unternehmensguru aus USA, der Social Media viel unterwegs ist, der zuletzt die Leute dazu motiviert hat, einfach den Job zu kündigen, wenn der scheiße ist, und einfach bei den Eltern wieder zu Hause einzuziehen. Einfach, weil ich meine, es gibt diesen Rückzugsmöglichkeit und du musst ja nicht unbedingt Geld verdienen, damit du dir irgendwas, das nächste Avocado-Brötchen für 7 € zahlen kannst. So, also ziemlich radikaler Ansatz. Der Typ ist auch sehr radikal, aber finde ich eigentlich auch eine gute Idee. So, mach doch einfach mal einen Schlussstrich. Geh zurück und konsumier mal nicht so, sondern besinn dich wieder deiner Wurzeln und fang was Neues an. So.
Und es ist ein sehr geiles und sehr reinigendes Gefühl, finde ich, zu kündigen. Also es ist, der Moment ist hart und der ist auch wirklich schräg und mit einem gewissen Puls verbunden, wenn man dann ins Büro vom Chef läuft oder von der Chefin. Nichtsdestotrotz habe ich das jetzt auch gerade wieder empfunden als ein so gutes Gefühl, weil es von so tief her rührt und kommt. Und das Gefühl, das zu tun, ohne dass man schon einen anderen Vertrag unterschrieben hat.
Das ist natürlich noch extremer.
Ist extremer, aber war auch extrem besser. Und das ist echt gut und kann man nur weiterempfehlen. Einfach mal machen.
Genau. Kündigt alle.
Mal losmachen.
Julian Schäfels heißt der Kollege. Ich habe damit gar nichts zu tun.
Was ich ja bei dir sehe und was bei mir auch so der Fall war, ist ja, und was war ich bei dir, eigentlich was davor schon die ganze Zeit passiert. Und es ist ja nicht so, dass das von heute auf morgen kommt, sondern man hat ja irgendwann so die Gedanken. Und ich finde es total wichtig, dass man da bei diesem Gedanken dranbleibt und das nicht einfach, okay, dann irgendwann bin ich 70 und habe es alles nicht gemacht, sondern ich finde auch total, wenn man das immer wieder ausspricht und visualisiert und mit Leuten darüber spricht, dann irgendwann passiert es dann. Also irgendwann lenkt man sich selber in so eine Situation. Einerseits, dass man gar nicht mehr anders kann, und zum anderen fügen sich dann häufig so Sachen wie bei euch beiden so, okay, gut, ach, du hast auch Bock, weil ich darüber rede, was mit deinem Kopf ist, dass dann sowas auch passieren kann. Und dann spart man auch so, aber ich glaube, also für mich war es dann auch so, diesen Podcast konkret wollte ich jetzt nie so machen, aber es ist im Endeffekt das Ergebnis von all dem, was ich in meinem Kopf hatte, mit Menschen dazu begeistern, in die Natur zu gehen, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, diese ganze Film- und Foto-Equipment, das ich angesammelt habe, aber auch die ganze, das Learning, das dazu geführt hat, so, okay, cool, das ist das Nächste, was ich da machen will.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also man muss sprechen mit Leuten. Also man muss auch, wenn man noch verrückte Ideen hat, ich habe ein so ein Projekt, was ich privat seit Jahren betreibe und verfolge, und da habe ich letztens mit jemandem gesprochen, mit einem Entwickler, und der meinte zu mir, ich müsste noch viel offensiver sein, müsste mit Leuten sprechen, weil irgendwann wird jemand darauf anspringen und aufspringen und kennt vielleicht wieder irgendjemanden, der jemand anderen kennt. Und genauso ist es ja auch bei privaten Sachen, wenn ich angefangen habe, darüber zu erzählen, da habe ich noch nicht mal gekündigt, habe gesagt, ja, ich laufe für den Jakobsweg. So, und dann war ich dann so, okay, und dann hat man einfach angefangen, drüber zu sprechen, und dann hat man halt gekündigt, und dann spricht man weiter drüber, dass man es auch macht, und dann festigt sich der Gedanke in deinem eigenen Kopf ja auch, weil du wirklich, da merkst du ja auch, wie viel Euphorie du auf einmal, wie viel Enthusiasmus du auf einmal versprühst, so, wie viel Kraft du in dir hast, wie motiviert du bist auch, dich mit Themen zu beschäftigen. Und das ist, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, was Julian gesagt hat, was ich gerade gesagt habe, ist, wenn du Ideen hast, wenn du Visionen hast, teil sie. Weil was kann dir Schlimmeres passieren, als dass irgendjemand nach 3 Minuten sagt, ich kann dir nicht folgen, ey, lass mal. Im besten Fall hört er dir einfach zu, im besten Fall kann er was dazu sagen, im besten Fall gibt er dir einen Anstoß, kennt irgendjemanden und wird dich privat, beruflich irgendwie weiterbringen. Und das wirst du aber nur herausfinden, wenn du darüber sprichst. Deswegen sollte man sprechen miteinander.
Ja, Freunde, sprechen. Das haben wir jetzt in Überlänge auch getan. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war mega inspiriert, und ich bin mega gespannt, wie es wird, wenn ihr zurückkommt und was ihr erzählen werdet und was für Gedanken zu euch gekommen sind und wie es dann weitergeht.
Ich bin genauso gespannt. Absolut.
Gibt es denn die Möglichkeit, euch auf dem Weg zu folgen? Seid ihr irgendwie auf Instagram oder so? Ich weiß, Julian ist ja sehr wenig auf Social Media unterwegs. Ich glaube, ich kenne kaum jemanden, wenn man mit Julian WhatsApp schreiben will, ist so, nee, habe ich nicht. Doch, Facebook, nee, habe ich nicht. Ja.
WhatsApp
habe ich. Aber WhatsApp ist das Einzige, was du hast. Ja. Instagram und Co. gibt es alles.
Doch, gibt es auch wieder Instagram, aber ich muss gestehen, ich habe nicht vor, das groß zu dokumentieren. Von daher, nee, eher
nicht. Ist ja auch in Ordnung. Es soll ja nur eine Möglichkeit geben, wenn Leute das hören und das sehen wollen.
Ich habe Bock, da ein kleines Filmprojekt auszumachen. Mhm. So, vielleicht auch mit deiner Hilfe, Olli. Ich habe mir dieses Equipment gekauft. Ich hab ein bisschen trainiert jetzt. Ich habe schon mal einen kleinen Film gemacht und ich habe richtig Bock, das festzuhalten und vor allen Dingen die Sachen festzuhalten, die nicht so geil sind. Also es wird den Moment geben, wo der erste von uns irgendeinen Schuh auszieht und der Fuß sieht aus, als sei da ein Panzer drüber gefahren oder so. So stelle ich mir das zumindest vor und das will ich festhalten und ich habe Lust, da ein kleines Video draus zu machen.
Und das wird Sandros Fuß sein und nicht deiner wahrscheinlich.
Je nachdem, wer die besseren Schuhe gekauft hat.
Ja, aber ich denke, wir sollten nicht Geschichten über unsere Hornhaut ausmachen. Ich bin dabei, Julian zu unterstützen, wie er sein Filmprojekt, ich habe ja auch was von, so, ja. Aber ich habe auf jeden Fall ich will auf jeden Fall mein Telefon so viel wie möglich aushaben. Ja. Also hier und da wird man sicherlich mal eine Message nennen an so ein paar Leute, die wichtig sind im Leben. Das ist auch in Ordnung, das sollte man auch mal machen. Aber ein Telefon sollte größtenteils aus sein.
Richtig so.
Ja, dann werden wir häufiger versuchen, vielleicht auch selbst nochmal so ein kleines Setup zu machen. Also einfach mal auf dem Weg auch zu sprechen. Mal gucken, wie das funktioniert. Also irgendwie so eine Art von Dokumentation wird es geben, denke ich, aber wahrscheinlich eher rückwirkend.
Ja, dann hören wir spätestens von euch wieder, wenn ihr hier wieder bei mir am Tisch sitzt und
komplett Hornhaut komplett verstritten, wenn wir hier sitzen.
Ja. Aber mit solchen Warten.
Podcast zusammen geht nicht mehr, nacheinander. Und ich muss da zusammenschneiden, so als ob wir zusammen hier gewesen wären.
Ja, vielen Dank, Olli.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war sehr inspirierend.
Halt, stopp. Bevor ihr abschaltet, zwei Sachen noch. Erstens, vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Es gibt da draußen so viele geile Inhalte und Podcasts und Serien und sonst was. Und von daher ist es wirklich was ganz Besonderes, wenn ihr eure Zeit nehmt, um hier einzuschalten. Und zweitens, wenn euch diese Folge von Losmachen gefallen hat und ihr in Zukunft weitere solche Inhalte hören wollt, dann gebt mir gerne ein Feedback und unterstützt diesen Channel in Form von Likes oder Abos oder gerne auch einen Kommentar. Sagt mir, was euch gefallen hat, was besser gemacht werden kann und welche Gäste ihr euch vielleicht in Zukunft wünscht, damit ich diesen Podcast noch spannender und besser gestalten kann. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge von Losmachen. We'll be right back.